Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit interessanten Meldungen aus der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Mit Holger Klein auch noch.
Guten Tag.
Hallo.
Aschbacher Update.
Ja, habe ich gestrichen. Die Politik.
Na gut, dann
Idioten.
Dann, ja, alles genau, Idioten. Unfähige Nichtskönner. Dann ja. Fallen wir zurück auf unsere eigentliche Startplatte. Was gibt's Neues im Universum?
Ja, es gibt viel Neues im Universum, aber ich fange mit einem Teil des Universums an, der landläufig nicht zum Universum gezählt wird, obwohl ja alles zum Universum gehört. Nein, die Startmeldung kommt natürlich auch dann im Universum vor. Mysteriöse Löcher am Meeresboden.
Das ist der Abfluss.
Nein, das ist eine Meldung, die ging durch die sozialen Medien, also absichtlich, also es geht ja viel durch die sozialen Medien, aber was Wissenschaft betrifft, und meistens ist es nicht unbedingt so beeindruckend wissenschaftlich sinnvoll, in dem Fall hat die Wissenschaft selbst die sozialen Medien aufgerufen, doch mal ihre Meinung kundzutun. Denn Folgendes. Man erforscht ja immer wieder mal so ein bisschen den Meeresboden und es gab jetzt vor kurzem eine Kampagne Voyage to the Rich 2022. Das ist so von der NOAA, also diese National Observatory, ich weiß nicht, was NOAA heißt, fällt mir gerade ein.
NOAA, ne?
Ja. Okay. Irgendwas Ocean Association.
National Oceanic and Atmospheric Administration.
Ah ja. Stimmt, die Atmosphäre war drin. Ja, also die haben auf jeden Fall so eine Expedition gemacht, wo sie hier von, was ist das hier, so Nordamerika zum Mittelozeanischen Rücken gefahren sind und da so einen Tauchroboter rumfahren haben lassen, um halt mal wieder mal zu gucken, was da so abgeht unten am Meeresboden. Und haben dort rätselhafte Löcher im Meeresboden gefunden. Also sind richtig so, ich verlinke in den Shownotes einen Artikel, da kann man sich auch Bilder dazu angucken. Das sind so, ja, paar Zentimeter große Löcher, ein paar Zentimeter Abstand und schaut halt wirklich so aus, als ja, wären die da so reingestanzt, als wäre da irgendwie so ein Reifen gerollt mit großen Spikes dran. Also so eine regelmäßige Linie von Löchern, so 2500 Meter tief am Meeresboden im nördlich der Azoren. Ja, und natürlich geht jetzt keiner davon aus, außer die lustigen Leute im Internet, aber die Wissenschaft geht nicht davon aus, dass es irgendwelche Aliens sind oder irgendwelche geheime Atlantis-Technologie oder sonst irgendwas. Also man sieht neben diesen Löchern auch so kleine Sedimenthäufchen. Mhm. Das heißt, das deutet stark darauf hin, dass das irgendwas ist, das halt da von unten sich so rausbuddelt, aber was genau weiß man halt nicht. Man hat sich ja Löcher auch schon früher gesehen. Ja, also man hat auch schon 2004, hat mal schon auch wieder so 2000 Meter tief solche Löcher gefunden und gibt auch schon wissenschaftliche Papers dazu, wo diverseste Hypothesen aufgeführt werden, um das zu erklären. Momentan führt die Erklärung Meeresschnecke.
Mhm.
Aber man weiß es nicht genau, weil man
ja, diese
Meeresschnecke.
Ich sehe gerade das Foto im Netz. Es sieht geheimnisvoll aus. Ja. Ja, aber sowas erwartest du da unten nicht. Ja.
Genau. Ja, also Meeresschnecke ist die favorisierte Methode, Erklärung. Man weiß es nicht genau, weil man hat die Meeresschnecke nicht gesehen, wenn sie es denn war. Was man machen müsste, um es rauszufinden, ist E-DNA. Ich weiß nicht, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als wir über die künstliche Pfütze der Uni Duisburg gesprochen haben. Ja. Nein, also E-DNA ist halt einfach so, du kannst natürlich irgendwie, findest du ein Tier, dann guckst du es an und dann weißt du, das Tier ist es. Wenn du kein Tier findest, dann kannst du einfach, ja, Proben aus der Umgebung einsammeln, weil alles, was da rumkreucht und schwimmt und buddelt und lebt, verliert halt auch DNA. Ja, alle verlieren
wir Hautschuppen, DNA. Hautschuppen, Haare,
was auch immer, ja.
Verliert, ne?
Genau, also die Schnecken vielleicht, aber die verlieren halt anderes Zeug. Das heißt, du kannst halt einfach das einsammeln und dann hast du so ein ja, DNA von alles. Also einmal mit alles und kannst es dann irgendwie hier am Computer kannst du sequenzieren und lässt es durch jede Menge Datenbanken laufen und dann sagt er, okay, der Teil gehört zu dem Viech, der Teil gehört zu dem Viech, der Teil gehört zu der Pflanze und so weiter, der gehört zu der Bakterie und ja, wenn was übrig bleibt, was nirgendwo dazugehört, dann es ist ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt erkläre. Mhm. Aber dann kannst du halt durchaus auch neue Arten entdecken, hat man auch schon gemacht, also viele Mikroorganismen wurden so entdeckt, nicht weil man sie gesehen hat, sondern wenn man ihre DNA-Schnipsel irgendwo aufgesammelt hat, aber man weiß ja, wie, vermute ich mal, die Wissenschaft weiß, wie Meeresschnecken-DNA aussieht. Also könnte man es auch so nachweisen. Aber diese Forschung, diese Nachweise gibt es noch nicht. Das passiert erst. Also wir müssen noch ein bisschen darauf warten, was passiert. Und das
auch mehr Forschung.
Ja, und das gibt uns die Zeit, um über etwas zu reden, mit dem Medien und auch andere Menschen, die über das Thema reden, gerne Berichte über wahlweise astronomische Forschung oder Tiefseeforschung einleiten. So genau wie dieser Artikel hier aus dem Standard, den ich.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich lese einfach mal die ersten Sätze vor. Liegt es an der Unzugänglichkeit oder doch an einer Ungleichheit der Forschungsbudgets? Faktum ist, dass Mond und Mars intensiver erforscht werden als die Tiefsee auf unserem eigenen Planeten. Also das ist immer irgendwie so, also wir wissen, warum sollen wir da ins Weltall schauen? Wir haben noch nicht mal irgendwie 90% des Meeres der Tiefsee verstanden und so weiter.
Ich finde ja, ich höre ja immer schon gerne auf zu lesen, wenn irgendwo steht, Fakt ist.
Ja, steht auch Faktum ist, das ist seriös.
Klingt, genau, klingt intelligent.
Ipsum factum. Das heißt wahrscheinlich auch anders auf Latein. Egal. Nein, aber es gibt zwei Probleme mit dieser Art der Argumentation. Das erste Problem habe ich als Astronom, weil warum soll ich mir als Astronom vorwerfen lassen, dass die Tiefseeforschung ihre Kram nicht auf die Reihe kriegt, nur weil die irgendwie den Ozean nicht erforschen, darf ich jetzt nicht das Weltall untersuchen. Also dass diese Argumentation erschließt sich mir nicht, weil wenn da jetzt eine Disziplin für beides zuständig wäre und dann sagt er, nee, wir machen nur Weltall, den Rest machen wir nicht. Klar, dann kann man sagen, okay, schaut doch mal ein bisschen auf Ausgewogenheit. Aber ja, man kann der einen Forschungsrichtung die Mängel, ist ja kein Mangel, die offenen Fragen der anderen Forschungsrichtung nicht vorwerfen. Mhm. Also das ist das eine. Und das viel Wichtigere ist, dass es ein komplett schiefer, falscher, eigentlich nicht zulässiger Vergleich ist. Ja, weil das Weltall erforschen unter Anführungszeichen ist einfach. Da gucke ich halt. Ja, da ist ja nichts im Weg. Darum können wir also wunderbar mit dem Teleskop, ja, hier James Webb, das jetzt seit unserer letzten Folge die ersten Bilder geliefert hat, da kann ich halt gucken und sehe halt Zeug, das, wo das Licht 13 Milliarden Jahre gebraucht hat bis zu uns. Da ist halt nichts. Ja, ins Meer kann ich auch gucken, aber dann sehe ich vielleicht, der kann ein paar Meter tief. Und dann ist halt das Meer dazwischen. Ich komme auch mit dem Radar nicht durch. Ja, ich kann da unten nicht mal irgendwie, ich kann ja nicht mal so eine Raumsonde, wie ich sie durchs Sonnensystem schicke, die halt irgendwie 10 Jahre durch die Gegend fliegt und man irgendwie alles erforscht, kann ich da auch nicht machen, da kommt nicht mal Sonnenenergie runter. Also ich kann ja nicht mal eine Solarzelle auf den Unterwasserrover packen. Also da muss ich ein Kabel machen oder sonst irgendwas. Also es ist halt die Tiefsee deutlich schwerer zu erforschen.
Atombatterie.
Ja, gut, das weiß nicht, da könnte man vielleicht die Forschung Probleme kriegen, wenn sie sagt, wir bauen das atomgetriebene Unterwasserroboter.
Ich weiß nicht, Russen haben so viel von dem Scheiß irgendwo da oben im Norden versenkt, dass es wahrscheinlich auch mittlerweile egal ist.
Ja. Nee, aber und der viel wichtigere Punkt ist, und dazu empfehle ich einen anderen Podcast, nicht von mir, aber einen sehr, sehr guten Podcast, kennst du vermutlich, Infinite Monkey Cage.
Nee.
Gottes Willen. Ändert das. Den gibt es seit Ewigkeiten. Der Infinite Monkey Cage, BBC-Produktion, da reden der...
Brian Cox,
der
Wissenschaftler der
Brian Cox.
Kennst du dieses Video von dem Typen, der Brian Cox nachäfft?
Ja, das ist super. Ja, also Brian Cox und mindestens ebenso hervorragend Robin Innes, so ein Kabarettist, Comedian. Und die machen, schon seit ewig, also schon die Radiosendung gibt es seit 2009, hat die angefangen. Also wirklich schon lange. Sind, glaube ich, bei Staffel 23 oder sowas. Also es erscheint immer so in Staffeln. Ja, und das Konzept ist ja durchaus gut. Das besteht dann so die zwei. Der Brian Cox weiß sehr viel und ist sehr unterhaltsam. Mhm. Robin Innes ist wahnsinnig schlau und wahnsinnig lustig. Also wirklich einer der lustigsten Comedians im englischsprachigen Raum, die ich kenne. Ja, und die zwei treten halt, ich glaube, die ersten Staffeln weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall jetzt die letzten Staffeln auf jeden Fall immer vor Publikum, machen die eine Sendung und haben dann immer ein Thema und laden sich dazu immer so eine Mischung aus WissenschaftlerInnen und Promis, also hauptsächlich andere irgendwie so lustige Menschen, was so die typischen BBC-Panel-Shows sind. Ja. Also die ganzen lustigen Kabarettistinnen und die da sind. Ja, und dann haben sie immer ein Thema und da reden sie drüber. Und in die aktuelle Staffel hat vor ein paar Wochen gestartet und ich habe mir heute Morgen noch eine Folge angehört über Tiefseeforschung. Und da hat die Tiefseeforscherin, deren Namen mir jetzt gerade entfallen ist, Diva Amen, hat genau erklärt auch, warum dieses Argument Quatsch ist. Und John Copley war der andere Tiefseeforscher. Die haben gesagt, wir haben mehr vom Mond gesehen als vom Tiefseeboden. Ja, wir wissen genau, wir haben das mit Radar abgetastet und alles. Wir können extrem genaue Karten von Mond, von Mars veröffentlichen. Wir haben das alles gesehen. Diese extrem genauen Karten haben wir vom Tiefseeboden nicht. Wir haben schon noch Karten. Wir wissen schon noch, da ist jetzt irgendwie ein großer Graben, da ist ein unterseeischer Berg oder sowas. Wissen wir schon. Wir haben es nur nicht in dieser extremen Auflösung, wie wir es von Mond und Mars haben. Aber Wissen, wenn man es jetzt so will, tun wir sehr viel mehr über die Tiefsee. Also die erforschen wir seit Jahrhunderten. Wir holen da Fische raus, wir holen da Mikroorganismen raus. Wir leben dort drauf, oben, wir leben nicht unten, ja. Aber wir haben da die ganzen ökologischen Netzwerke, wir haben Unmengen Gestein, Sediment, wir haben alles erforscht, ja. Wie gesagt, auf dem Mond haben wir ein paar hundert Kilo Gestein zurückgeholt. Wir wissen auch über Mond und Mars viel, auch über Geologie und so weiter. Aber wenn wir jetzt dieses Wissen, was über die, sagen wir mal, eher Kartografie hinausgeht, dann stimmt es gar nicht mal so sehr, dass die Tiefsee so unerforscht ist. Gut, muss man dazu sagen, das waren jetzt zwei Tiefseeforscher, die das gesagt haben. Also,
ja, aber also das, ich finde auch, was du am Anfang sagtest, also der Vergleich ist eigentlich unzulässig, weil der läuft ja darauf hinaus, der Weltraumforschung Geld wegzunehmen und es in die Tiefseeforschung zu stecken. Ja. Und eigentlich müsste ja die Forderung lauten, steckt mehr Geld in die Tiefseeforschung.
Ja. Auf jeden Fall. Also sowieso immer, weil die Tiefseeforschung auch wahnsinnig spannend ist. Und wie gesagt, klickt mal auf den Link Infinite Monkey Cage. Wenn ihr es noch nicht kennt, ja, dann freut euch, dann habt ihr 23 wunderbare Staffeln, wunderbare, ja, perfekte Wissenschaftskommunikation zum Anhören. Super. Ich weiß nicht, ob alles auf abrufbar ist mittlerweile. Also die alten Staffeln, die sind, glaube ich, schon
zumindest stand, bei der BBC. Ich habe es gerade in die Shownotes geschrieben und auf der Webseite stand, dass die Folgen unbegrenzt nachgehört werden können. Also ich vermute
mal. Ich kann mich erinnern, dass früher mal ein paar von den ganz frühen Folgen, die konntest du dann irgendwie kaufen bei der BBC. Aber vielleicht haben sie es auch geändert mittlerweile.
Ist das so auf dem Niveau von No Such Thing as a Fish?
Ja, so ungefähr. Okay. Also es ist ein bisschen strukturierter, es
ja,
ist ein bisschen mehr bühnenmäßig, ein bisschen mehr so halt, ja, weil das ist halt irgendwie wirklich so es ist, wie gesagt, es ist, wenn man so ein Paradebeispiel, Lehrbuchbeispiel für erfolgreiche unterhaltsame Wissenschaftskommunikation haben möchte, dann Infinite Monkey Cage. Das ist wirklich gesagt, das ist wunderbar. Also bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon. Und es ist mir heute eingefallen, wie ich hier meine Themen rausgesucht habe, hat das wunderbar dazu gepasst. Also Tiefseeforschung ist wunderbar, wie gesagt, wir wissen noch längst nicht alles, was es da unten gibt. Mysteriöse Löcher, Meeresschnecken, was weiß man. Aber die
schwarze Raucher.
Ja, die gibt's da auch. Aber wie gesagt, also ich möchte nur davon abraten, wenn JournalistInnen zuhören, bitte lass die Vergleiche mit der Astronomie. Die funktionieren erstens nicht und zweitens führen sie auch zu nichts.
Ich habe auch eine sehr schöne Überschrift, die mir eigentlich schon gereicht hat, weil es eigentlich ein total mittelmäßiges Thema. Die Überschrift war: Australischer Alien-Obelisk entpuppt sich als Weltraumschrott.
Der Australier.
Irgendwo in Australien in der Wüste, was ja im Grunde Australien ist, ist irgendwo ein Stück, also ein 3 Meter großes Stück von einer SpaceX-Rakete, ein schwarzes 3 Meter großes Stück von einer SpaceX-Rakete, senkrecht in den Boden eingeschlagen und steht jetzt da rum. Und das hatten irgendwelche Leute gefunden und haben sofort bei einem Radiosender angerufen und gesagt, ja, yeah, wir haben den, wie hieß der Film, wir haben den 2001 Obelisken gefunden. Ja, es ist nur Weltraumschrott gewesen, also mehr ist die Meldung auch nicht wert.
Ja, also es ist,
also es ist halt irgendwie außer dass man vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte, was mit Weltraumschrott passiert, aber da denken ja, glaube ich, schlaue Leute ohnehin drüber nach, ne?
Ja, das Problem ist, dass es nicht reicht, wenn die schlauen Leute drüber nachdenken, sondern die Raketen ins All schießen, müssen dann auch das, was die schlauen Leute sich ausgedacht haben, umsetzen.
Da ist was dran, ja. Ich habe einen Artikel gelesen, da ging es um die Wirkung von Frauenstimmen, also Tonhöhe von Frauenstimmen und Attraktivität, weil es gibt ja so diese Erzählung, erzählt man sich eigentlich immer weiter, ist auch beim Radio, erzählt man sich, dass eine Frauenstimme nicht so attraktiv klingt wie eine Männerstimme, alleine schon wegen der Tonhöhe.
Habe ich noch nie gehört, wüsste jetzt auch nicht, ob das stimmt.
So, und wie ich das so gelesen habe, verweist dieser Artikel, ich weiß nicht, warum sie darauf verwiesen haben, auf eine andere Studie, eine Arbeit, die ist erschienen im Banana Split Journal of Pataphysics.
Bitte was?
Wird noch besser. So. Und diese Arbeit zeigt, dass die neurologischen Reaktionen bei SopranistInnen am stärksten ausgeprägt sind, wenn man sie mit Tomaten bewirft. Oh. Sie hätten das auch getestet mit anderen Gegenständen und mit Ketchup. Ich habe mich da ein bisschen in dieser Arbeit verloren. Sie ist nicht allzu lang. Also kann man so, die Arbeit selber heißt auf Englisch dann natürlich, experimentelle Demonstration der tomatotopischen Organisation im Sopran. Und das wird wirklich mit jedem Satz, den du dieses Ding liest, wird das lustiger. Vor allen Dingen die Zitationen sind sehr geil. Ja, hier wird zum Beispiel eine andere Arbeit zitiert. Deafness caused by tomato injury, tomato injury, observations on half a case. Oder secular disturbances produced by whistling in Russian.
Okay, also, ja, alles
klar. Ja, oder auch schon hier, Fate of Exogenous Scotch, Bloody Mary and Other Tritiated Compounds Injected in Laryngeal and Pharyngeal Pathways. Entschuldigung, auf Deutsch. Das Schicksal von exogenem Scotch, Bloody Mary und anderen tritiierten Verbindungen, die in Kehlkopf- und Rachenwege injiziert werden. Diese Forschung gibt es natürlich nicht. Also es werden auch vier Wissenschaftler zitiert. Der eine heißt Einstein, der nächste Zweistein, der dritte Dreistein und der nächste Vierstein. Entschuldigung, ich fand das so
alles
lustig.
Gut. Alles. Dann habe ich
die zwei Studie fängt an mit dem Satz, entschuldige, as observed at a the turn of the century by Marx and Spencer. Ach, ich habe hier heute Morgen eine halbe Stunde gesessen und mich totgelacht, wie du merkst es.
Was mich jetzt so interessiert.
Also lieber mit Tomaten auf so Branisten werfen, ja, als mit anderen Gegenständen, darauf reagieren sie besser. Ja.
Ich habe drei Anmerkungen dazu, fällt bitte ein. Also die erste, du hast Pataphysik erwähnt und ja, Pataphysik bin ich immer mal auf das Thema gestoßen und habe mich dann nicht ausführlich ein bisschen damit beschäftigt und hab's nicht verstanden. Also wir haben eine schlaue Hörerschaft, vielleicht wenn jemand dabei ist, der erklären kann, was Pataphysik ist und soll in, sagen wir mal, so 10 Sätzen, bitte macht das oder ihr sagt mir, dass Pataphysik etwas ist, was nicht verstanden werden soll. Also ich habe jetzt gerade mal Wikipedia aufgemacht, ich dachte, vielleicht steht da was Sinnvolles drin, absurdistisches Philosophie- und Wissenschaftskonzept, aber wenn ich dann was, ich verstehe es dann trotzdem nicht, da kommt irgendwie dieser komische Père Ubu und irgendwie Marcel Duchamp und irgendwie die Berechnung der Oberfläche Gottes und irgendwie, ich verstehe das nicht. Also
vielleicht. Naja, ist doch ganz klar, die Pataphysik steht zur Metaphysik, wie die Metaphysik zur Physik.
Ja, das habe ich auch schon gelesen, aber wie gesagt, es ist vielleicht könnt ihr das mal irgendwie zusammenfassen, das Erste. Das Zweite, als du mit diesen Fake Papers angekommen bist.
Das ist halt sowas, das gab es auch schon, es gibt einen Fake-Komponisten, der heißt P.D.Q. Bach. Und der hat auch solche Werke geschrieben wie die Tootsuite. Ich vermute mal, dass das sowas ist. Das ist halt, was ist denn das hier? Wissenschaftskanzler, französischer Schriftsteller Alfred Jarry, 1873 bis 1907. Das ist halt, das ist Kunst eigentlich, das ist Surrealismus.
Ja, natürlich, ja, schon klar, Kunst, aber ich habe dann tatsächlich, also wenn du jetzt irgendwie sowas sagst, wie hier mit das, was du zitiert hast, oder wenn ich mir jetzt anschaue, hier Abteilungen des London Institute of Pataphysik, ja, hier Büro für die Untersuchung subliminaler Bilder.
Es gab auch mal eine Webseite der Rautavistischen Universität Eschweilerhof, da konntest du unter anderem willkürliche Mathematik studieren. Ja,
also da verstehe ich die Pointe dahinter, aber wenn ich dann wirklich so mir unter Anführungszeichen so echte pataphysische Werke, also wie dieses komische Buch von dem Alfred Jarry oder sowas lese, das erschließt sich mir überhaupt nicht, da finde ich überhaupt keinen Zugang dazu, was das bedeuten soll.
Ich glaube,
also,
weil du das einfach zu ernst nehmen willst.
Nee, gar nicht. Ich bin ja durchaus auch in der Lage, irgendwie Humor zu verstehen, aber es ist irgendwie, es ist dann, vielleicht liegt es auch einfach an der Zeit, weil es ist ja auch doch alles ein bisschen älter und es ist oft so, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch von 1890 lese oder so, ein Roman, die sind teilweise auch nicht zugänglich heutzutage mehr. Also ja, vielleicht haben wir ja schlaue Hörerschaft, die das erklären kann. Oder du interviewst mal jemanden aus der Pataphysik.
Pataphysiker-Interview, genau. Ich kann ja mal in den Zitationen gucken, ob es da noch jemanden gibt, der noch
lebt. Ja, aber du hast mit den Fake-wissenschaftlichen Arbeiten angefangen. Und da habe ich
tatsächlich. Ich wollte dann gerade noch, weil die Frauen stimmen, das wollte ich jetzt nur noch, weil du sagst, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das ist immer eine dritte Frage gewesen, genau. Ja, dass das eigentlich rauskommt, ja, bei dieser Forschung.
Also bei den Frauenstimmen kommt raus, dass höhere, also sie haben Bilder gezeigt, also Videos gezeigt von Frauen und Stimmen dazu und haben gesagt, wie alt ist sie attraktiv, ist sie unattraktiv. Die höhere Stimme hat dazu geführt, dass Männer Frauengesichter im Schnitt um ein halbes Jahr jünger eingeschätzt haben, aber sie haben sie weder attraktiver noch unattraktiver gefunden. Das heißt, die Erzählung, höhere Stimmen sind unattraktiver, stimmt nicht, also es kommt da wohl auf andere Sachen an.
Ja, ich glaube, ganz viele Medienerzählungen stimmen nicht. Also nicht inhaltlich, sondern tatsächlich so das, wo Medien glauben, das müssen wir so machen und das muss so erzählt werden, das geht gar nicht. Ich glaube, da stimmt ganz viel nicht. Also hier, es darf irgendwie, wie gesagt, hier nicht länger als 20 Sekunden reden zwischen der Musik und alles.
3 Sekunden
reden. Und wir müssen alle 5 Sekunden erwähnen, welcher Radiosender wir sind. Und ich glaube, das stimmt ganz viel nicht vor diesen
komischen Medienregeln. Nach 4 Minuten lässt die Aufmerksamkeit der Hörerschaft nach und darum dürfen Interviews nur 4 Minuten lang sein.
Ja, alles sowas.
Wobei das tatsächlich was ist, da hat es Marktforschung drüber gegeben in meinem letzten Sender. So richtig mit so Probanden hinter halbdurchlässigem Spiegel und Beobachtungen und dann mussten sie Knöpfe drücken und aufschreiben, was sie machen und so. Und da ist es halt bei rausgekommen. Nach 4 Minuten hören die nicht mehr zu.
Ja, dann haben die, müssen die halt Beiträge machen, die was, länger, die nach 4 Minuten noch interessant sind.
Genau, das war eben auch das Interessante. Die Lösung war dann also Interviews dürfen nur noch 4 Minuten dauern. Dabei wäre eine Alternativlösung gewesen, wir müssen interessantere Interviews machen, die auch länger können. Ja. Ist aber irgendwie keiner drauf gekommen, so recht, hatte ich so das Gefühl.
Tja. So, aber jetzt zum Thema echte versus Fake-Forschung. Da bin ich auch gestern, glaube ich, zufällig auf ein sehr, sehr schönes Internetspiel unter Anführungszeichen gestoßen. Mhm. Du kennst ja das Archive, den Preprint-Server. Ja. Das ist so, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, einfach ein Internet, ist das Repositorium, also einfach ein Ort im Internet, wo die Wissenschaft wissenschaftliche Artikel ablegen kann, die noch nicht den vollständigen Peer-Review-Prozess durchlaufen haben, beziehungsweise du kannst dort auch Papers ablegen, die schon peer-reviewed sind. Das kannst du auch machen dort. Das ist einfach eine freie Datenbank für wissenschaftliche Arbeiten. Das ist sehr, sehr praktisch, weil es, wie gesagt, im Gegensatz zu vielen wissenschaftlichen Journals halt frei ist. Und ich finde dort eben sowohl Arbeiten, die halt ganz normal peer-reviewed sind, als auch Arbeiten, die halt einfach vorab Versionen sind. Also Preprints haben ja alle in der Pandemie gelernt mittlerweile, was Preprints sind. Und da gibt's halt hauptsächlich naturwissenschaftliche Themen, aber eben auch ein paar andere, die nicht so ganz, also auch so Informatik und so weiter. Aber ist ja, Archive ist ein tolles Ding, verwende ich schon seit Jahren, habe auch von mir Papers hochgeladen. Mhm. Und dann hat, das dürfte auch aus der Informatiker-Ecke kommen, das weiß ich nicht genau, es gibt auch ein Snarchive. Also Archive schreibt sich A-R-X-I-V, Archive, und das Snarchive schreibt sich genauso nur mit SN davor. Und ich weiß nicht genau, warum das so heißt, aber das ist, Snarchive ist so ein Ding, das generiert Fake Paper, also Fake Paper aus der Hochenergiephysik, Teilchenphysik und so weiter. Ja, also wenn du snarchive.org aufrufst, dann siehst du halt da Papers von hier A. Heisenberg, R. Boltzmann und so weiter. Also halt Fake-Namen, Fake-Titel und Fake-Abstracts, aber halt, ich weiß gar nicht, ob die Papers auch komplett drauf sind, habe ich noch nie raufgeklickt. Ich glaube nicht. Aber die sind halt, da sitzt jetzt keiner und denkt sich das aus, wie vielleicht in der Pataphysik, sondern das ist eben ein Algorithmus, der das bastelt. Das ist einfach so, ja, Textgenerator. Die haben ja durchaus auch einen Zweck in der Informatik zur Forschung und irgendwer hat sie halt den Spaß gemacht. Ja, da so Fake- Hochenergie-Teilchenphysik-Papers zu schreiben. So, ist ganz lustig, kann man sich anschauen. Was viel lustiger ist, ist auch auf der Seite verlinkt das Spiel Archive versus Snarchive. Du kriegst da 2 Paper Titel, nur von Titeln vorgeschlagen und du musst auf den klicken, der echt ist. Und ich bin jetzt kein Hochenergie-Physik, Teilchenphysik Mensch, aber ein bisschen Ahnung habe ich doch davon und es ist erstaunlich schwer. Es ist erstaunlich schwer, das herauszufinden, was da jetzt Fake ist und was nicht. Also ich weiß nicht, ob es das Spiel Spaß macht, wenn man da überhaupt keinen Bezug zu der Forschungsdisziplin hat, aber es ist erstaunlich schwer herauszufinden, ist das jetzt einfach nur eine Aneinanderreihung von komischen Worten oder ist es eine Aneinanderreihung von komischen Worten, die echte WissenschaftlerInnen als Titel für ihr Paper genommen haben. Also ich habe es geschafft, ich habe, glaube ich, nach 30 Versuchen habe ich, glaube ich, mein höchstes bei 30 Versuchen bin ich bis auf 70% richtig raufgekommen.
Ja, wenn man genug Schimpansen lange genug auf Schreibmaschinen rumklappern lässt, dann kommt irgendwann auch Goethes Faust bei raus. Ne?
So, na, schon wieder hier, ein falsch, eins richtig, auch falsch. Ja, also, ich finde es auch ein lustiges Spiel für die Nerd-Bubble, kann man sich da super spielen. Dark Matter on the Surface of the Sun. Da hätte ich gern, dass das echt ist, das würde ich gern lesen. Nein, ist leider fake, schade. Aber
ja, woher willst du das wissen? Warst du schon mal da? Hast du nachgeguckt?
Ja, der Titel des Paper ist fake, aber auf das Verwendern ist im Zentrum der Sonne. Aber egal. So, das ist Archive versus Snarchive. Wem langweilig ist, kann das gerne mal spielen. Ist sehr lustig und man lernt vielleicht ein bisschen was über Teilchenphysik und über Textgeneratoren in der Informatik.
Währenddessen haben israelische WissenschaftlerInnen festgestellt, dass Sonne hungrig macht.
Okay.
Weil nämlich die Haut, was keiner so richtig erwartet hatte, also die Haut greift stärker in den Stoffwechsel ein, als man erwartet hätte. Die erhöhte UV-Strahlung im Sommer verstärkt den Appetit. Und zwar, weil das Hungerhormon Ghrelin verstärkt ausgeschüttet wird. Die Gemeinheit dabei ist, es verstärkt den Appetit nur bei Männern, nicht bei Frauen, weil Frauen nämlich viel Östrogen haben und Östrogen hemmt den Ausschuss oder das Ausschütten dieses Ghrelins.
Drum,
ich verstehe nicht, warum bin ich so fett, obwohl ich meine Wohnung nicht verlasse.
Ja, ich muss dich unterbrechen, ich habe gerade eine absolute Erklärung. Also, Ghrelin heißt das.
Ja.
Ja? Nein. Das ist die Ursache, warum Männer im Sommer immer grillen müssen.
Ghrelin mit H. Ghrelin sozusagen. Aber ja, das kann natürlich sein, dass das auch daran liegt, ja. Das müsste man nochmal weiter interviewen, untersuchen.
Ja, drum müssen Männer grillen, weil sie so viel Ghrelin im Sommer haben.
Genau, ja. Ghrelin. Aber ja, das war auch schon die Nachricht und die schwache Pointe mit meinem Körper.
Ja, dann machen wir gleich weiter mit Freibad-Themen. Ich weiß nicht, wie oft du so dich im Sommer im Freibad rumtreibst.
Gar nicht.
Wahrscheinlich nicht, aber
grauenhafte, gar nicht. Nee.
Es kommt darauf an, es kommt darauf an, wie und in welchem Freibad man sich umtut.
Das ist richtig, aber ich wohne in einer fast 4 Millionen Stadt. Die Freibäder hier, da stellst du lieber eine Badewanne auf den Balkon, hast du mehr Platz.
Ja, es gibt von uns auch in Wien, ist auch eine Millionenstadt, nicht vier, aber zumindest eine und ein paar zerquetschte. Da gibt's auch Bäder, die sind dann vielleicht nicht unbedingt das Bad mitten im Zentrum oder sowas, aber so in den Randlagen gibt's auch Bäder, die tatsächlich ein bisschen leer sind. Aber es gibt hier, ich wohne hier gleich in der Nähe von Bad Fürslau und Bad Fürslau ist wirklich eines der besten Freibäder überhaupt. Da kannst du direkt in der Thermalquelle, also das berühmte Fürslauer Mineralwasser, ja, also in der Quelle, wo das rauskommt, die füllt dir ein Becken an, das läuft da irgendwie so ein gigantisches Becken und das läuft irgendwie einmal alle 24 Stunden wird da das Wasser komplett ausgetauscht, das heißt, es ist extrem sauberes, auch kaltes Wasser, du hast ein riesiges Areal mit lauter irgendwie so Wiesenhäuschen, du kannst da wohnen in dem Bad, wenn du es irgendwie nach 10 Jahren auf der Warteliste geschafft hast, da irgendwie so eine Kabane, so ein Hüttchen zu bekommen, kannst du da wohnen, dann kannst du da irgendwie auch, wenn das Freibad zu hat, dann kannst du trotzdem am Abend irgendwie da rumgehen und schwimmen und so, also, hier, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie hier Geheimtipps, gut, ich glaube nicht, dass das ein Geheimtipp ist, aber das Bad in Bad Fürslau ist absolut hervorragend, also ich gehe da jetzt aber nicht hin, so wie halt, wenn ich ins Freibad gehe, ich habe auch gleich direkt vor meiner Haustür das Strandbad in Baden. Das heißt, da gehe ich wirklich, ich habe eine Saisonkarte und wenn ich schwimmen will, gehe ich in der Badehose rüber, schwimme, gehe in der Badehose wieder nach Hause. Mhm. Und wenn ich ins Bad gehe, ich gehe da auch wirklich meistens halt wirklich hin, ich schwimme halt dann meine Längen und dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, also es ist nicht so, dass ich auf der Wiese rumliege und Pommes esse und was man halt sonst noch so macht, alles im Freibad, das mache ich da eher selten. Aber du bist vielleicht trotzdem schon mal, auch wenn du nicht in Freibädern warst.
Ich kenne mich in Freibädern aus.
Ja. Du bist schon mal ins Wasser gesprungen.
Durchaus.
Von wie hoch?
3 Meter. Mehr habe ich mich nicht getraut.
Ja. Wie bist du da gesprungen von den 3 Metern?
Gerade Füße nach unten. Arschbombe habe ich auch mal versucht, aber das ist halbwegs schief gegangen und das hat mir dann also so den halben Rücken wehgetan. Aber ja.
Ich glaube, mein höchster Sprung im Freibad war von 5 Metern. Bin noch mal von 90 Meter von der Brücke gehüpft, aber da war ich in einem Gummiseil und bin nicht ganz ins Wasser eingetaucht.
Nein, sowas mache ich nicht.
Nee, aber es ist wieder so, vermutlich liegt es auch wieder an der Jahreszeit, dass diese Forschungsergebnisse jetzt in allen Medien ausgebreitet wurden. Die Forschung hat festgestellt, ja, die Biologie von Westchester, und ich weiß gerade nicht, ob das UK oder US ist, weiß ich gerade nicht, ich glaube US, Amerika hat untersucht, wie es am gefährlichsten ist, ins Wasser zu hüpfen.
Aha.
Also wenn du ins Wasser hüpfst von hoch oben, gibt es verschiedene Arten, wie du das machen kannst. Ja, also du kannst klassisch irgendwie hier eine Arschbombe, die haben sie jetzt nicht untersucht, sie haben untersucht den Kopfsprung Köpfler, ohne Hände vorne.
Köpfler heißt das in Österreich?
Ist das immer Köpfler,
ja? Immer
Köpfler heißt es im Deutschen. Kopfsprung. Ja, Köpfler, ja. Also der Köpfler ohne Hände vorne, also einfach quasi wirklich mit dem Kopf voran.
Ja.
Und Hände an die Seite. Das war eine Version, die sie ausgesucht haben. Dann haben sie den klassischen Kopfsprung, also so wie man es kennt, Hände vorne, untersucht. Und das, was du gesagt hast, Füße voran. Die Kerze.
Ja.
Und haben geschaut, was tut das mit dem menschlichen Körper und von wie hoch oben kannst du die jeweiligen Sprungstile noch durchführen, ohne dass du dir was tust, höchstwahrscheinlich. Und sie haben das gemacht, indem sie so per 3D-Drucker Dummies ausgedruckt haben in den jeweiligen Körperhaltungen und die dann irgendwie ins Wasser geschossen und das Ganze irgendwie untersucht. Und kommen zu dem Ergebnis, wenn du den Kopfsprung machst ohne Hände vorne, ja, dann ist das am eher unempfehlenswertesten.
Ja.
Also da kannst du schon, also vielleicht auch nicht unbedingt Freibaddistanz, aber ab 8 Metern Höhe ist Rückenmark und Nacken gefährlich beeinträchtigt, die Druckkräfte. Es gibt Tiere, die das machen.
Hätte ich jetzt auch erwartet,
ja. Ja. Es kommt bei der Forschung auch nichts raus, was du nicht erwartet hättest. Darum habe ich am Anfang auch gemeint, das ist vermutlich der Jahreszeit geschuldet, dass die Forschung in allen Medien drinnen ist. Aber ja, also Schweinswale, schreiben sie, machen genau diese Art von Sprünge, wenn sie aus dem Wasser raus und wieder reinhüpfen. Und die haben halt einen dickeren Hals, die halten das besser aus als der Mensch. Aber wenn du einen normalen Kopfsprung machst, ja, Hände voran, dann kannst du auch vom 10-Meter-Brett springen, sofern es vorhanden ist in deinem Freibad. Denn da steigt erst ab 12 Metern Höhe die Gefahr, dass du Schlüsselbeinbrüche kriegst. Die sicherste Untersuchung
werde mich ist, dran halten.
Das sicherste ist das, was man sich eh denken kann. Füße zuerst, gerade runter, die Kerze. Da ist es ab 15 Metern Höhe, da können die Knie Probleme kriegen. Du kannst auch darauf achten, dass deine Füße jetzt nicht wirklich parallel zum Boden ausgerichtet sind, sondern ein bisschen gestreckt, das hilft auch ein bisschen. Und es springen ja Menschen von sehr viel höher, ja, also von 15 Meter ins Wasser. Und da hat es tatsächlich eben auch mit Körperspannung und allem zu tun. Und dann habe ich geschaut in dem Artikel, ist tatsächlich, wer sich gern so ein bisschen gruselt, ein Video vom Weltrekordsprung. Weißt du, was die höchste Distanz ist, die ein Mensch ins Wasser gesprungen ist bis jetzt?
Das ist bestimmt sowas wie 30 Meter oder noch mehr, ne?
58,8.
Ja, bestimmt so ein Klippenspringer in Acapulco oder was ist dafür?
Nee, die sind gar nicht so hoch, die Klippenspringer von Acapulco. Der ist gesprungen in einen Wasserfall im Tessin. Und wenn du dir das Video anschaust, ja, also der steht da oben und du denkst dir, da ist ja gar kein Wasser unten drunter. Also der steht auf so einer Klippe, und es ist halt 60 Meter hoch,
das sieht man das Wasserbecken.
Ja, und dann ist auch, der hat natürlich eine Kamera auf und alles. Ja, also das ist erst wie vor ein paar Jahren passiert oder ich weiß gar nicht, wann es passiert ist, aber auf jeden Fall jung genug, dass es auf YouTube ist und der Kerl eine Kamera um hat. Und der rauscht da an dieser Felswand vorbei, da denkst du, der knallt jetzt jeden Moment dagegen, aber ja, also der hat sich übrigens ein Band gerissen. Mhm. Also da hilft dann auch bei 60 Metern Springen auch das nicht mehr. Aber ja, also wenn ihr im Sommer die Menschen beeindrucken wollt im Freibad, wenn ihr zu den Halbstarken gehört, die beim Freibad abhängen, ja, genau. Die Menschen beeindrucken wollen.
Wie es so Florians Art ist.
Genau. Dann springt vom 10-Meter-Brett die Füße voran, dann steht die Chance gut, dass ihr euch nichts tut und den Effekt des Beeindruckens ausnutzen könnt, sofern jemand da ist, der ausreichend von euch beeindruckt ist.
Währenddessen haben britische WissenschaftlerInnen den ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln festgestellt. An der Uni Oxford haben sie die Umweltfolgen, was ich echt krass finde, von 57.000 verarbeiteten Lebensmitteln untersucht. Also so das Zeug, was man halt so im Supermarkt findet, vor allen Dingen im Vereinigten Königreich und in Irland, haben die Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen, Landnutzung und Wasserverbrauch quantifiziert. Und daraus dann so ein Quotienten gebildet pro 100 Gramm. So, und das dann von 0 bis 100 aufsortiert. Das Mieseste, was du überhaupt nur kaufen kannst, jetzt auf einen ökologischen Fußabdruck bezogen, sind Produkte aus...
Erdölkekse.
Okay. Die kriegt man aber
nicht.
Genau. Oh Gott. Getrocknetes Rindfleisch, also so Beef Jerky.
Echt?
Ja, das ist das, hat den schlimmsten ökologischen Fußabdruck. Fleisch, Fisch, Käse haben einen höheren Wert. Was ich schön fand, war den Satz, viele Desserts und Backwaren liegen im mittleren Bereich. Und Produkte aus Obst, Gemüse, Zucker und Mehl sind am unteren Ende der Skala. Also Suppe, Brot, Frühstücksflocken und sowas alles.
Okay, Zucker, Mehl und Gemüse, gut.
Es ist jetzt auch nicht unbedingt was, also hätte ich jetzt intuitiv, auch gedacht, dass so Desserts und Backwaren, weil da ja auch irgendwie unglaublich viel Zeugs drin ist immer, dass das schlimmer wäre, aber ist jetzt so. Also es wundert mich jetzt nicht, dass tierische Produkte einen fieseren ökologischen Fußabdruck haben als Salat.
Ja, und dann kommt es vermutlich, also bei den Backwaren, wenn das ja wirklich der Fußabdruck ist, dann geht es ja jetzt nicht nur um das Produkt oder die Zutaten an sich, sondern auch vermutlich, hoffentlich, um die Transportwege und alles. Ja. Und dann macht es einen Unterschied, ob ich jetzt hier mir Brötchen kaufe, was der Bäcker nebenan mit dem Mehl von ein bisschen weiter nebenan gebacken hat, oder ob das halt irgendwie so eine große Kette ist, die halt das Getreide irgendwo am Weltmarkt einkauft und dann kommt es von irgendwo her und so.
Ja, den Teigling also, aus China oder Taiwan, ja, glaube ich, ist so ein großer Exporteur gewesen. Ne?
Also ich nehme an, du hast ja gesagt, dass die haben Fertigprodukte untersucht.
Ja.
Das heißt, wenn sie dann sagen, dass Backwaren so im Mittelfeld liegen, dann ist das vermutlich auch nur ein Durchschnitt. Also das kann ja, natürlich,
kann gut sein,
überhaupt ja, streuen, je nachdem, wie man da einkauft. Aber da, wie gesagt, dass sowas wie tierische Produkte oben sind und Gemüse unten, das ist jetzt ja nicht überraschend.
Ne?
Und Beef Jerky, jetzt wo ich drüber nachdenke, das ist ja auch was, da brauchst du halt, das ist ja sehr, sehr stark getrocknetes Zeug, da brauchst du ja enorm große Ausgangsmengen und kriegst du das sehr, sehr wenig raus am Ende.
Du brauchst große Ausgangsmengen und weil du es ja, du legst es ja nicht in die Sonne, sondern du verarbeitest das ja. Das heißt, du brauchst zur Trocknung wahrscheinlich noch riesige Energiemengen obendrauf.
Genau.
Ja. Und Fleisch ist sowieso schon fragwürdig und dann noch mehr Energie ins Fleisch blasen. Aber Beef Jerky finde ich also eigentlich ziemlich geil.
Ja, ich weiß, ich habe es ab und zu mal probiert, aber es überzeugt mir nicht so. Ess lieber Dörrgurken.
Dörrgurken.
Gibt's Dörrgurken?
Ich habe keine Ahnung. Ist das dann nicht eher nix? Weil
so. Keine Ahnung, hat er Dörr.
Ja, Schmuhe, Lichtnahrung. Dörrgurken.
Ja, aber Gemüse kann man dörren.
Ja. Also. Aber ich glaube, das müsste man mal auswählen. Ich habe leider keinen Dörrautomaten, was man dafür benutzt.
Jetzt auch einen Backofen nehmen.
Ja, aber das ist dann auch wieder, du heizt halt einen riesigen Raum auf.
Ich sehe gerade hier Gemüse-Jerky. Ich habe gerade mal Gemüse-Jerky gegoogelt und tatsächlich gibt's.
Ja, also, ist ja auch interessant.
Kann man machen.
Ja,
Wassermelonen-Jerks, das schaut gar nicht mal so schlecht aus.
Wassermelonen-Jerky, jetzt google ich das auch mal.
Ja.
Das soll man ja nicht machen während der Sendung.
Ja, ja, nee, googlen, aber
Wassermelonen-Jerky.
Ja, das schon. Die
Fruit Jerky ist ja ein Ding. Dehydriertes Wassermelonen-Jerky.
Das ist interessant.
Das sieht echt gut aus.
Ja.
Verdammt. Ah, verdammt, ich kaufe mir einen Dörrautomaten. Ich tue einen Dörrautomaten auf meine Wunschliste und irgendwann kommt ein Wahnsinniger vorbei und kauft mir den.
Ja, dann lädst du mich ein für eine Runde, machen wir eine Dörr-Party.
Genau, dann dörren wir. Dann was habt ihr am Wochenende gemacht? Wir haben gedörrt.
Genau, Dörr-Podcast. So, aber dann machen wir gleich weiter.
Brumm, 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 brumm.
Ja. So, hier passt gleich dazu. Also du haben jetzt quasi, wenn wir jetzt das Gemüse dörren nehmen, dann ist quasi der gesunde Aspekt der Klimakrisenbewältigung. Jetzt kommen wir zum Ungesunden. Wir alle wissen ja, dass die Klimakrise vielfältig ist und vielfältige Auswirkungen hat auf so gut wie alles, unter anderem auch auf Krankheiten.
Mhm.
Ganz klassisch, es wird heiß und Menschen sterben öfter, als wenn es nicht so heiß ist. Aber Infektionskrankheiten. Ja, also sieht man immer wieder hier, da ist wieder hier die Mücke, die vorher nur in Afrika war und jetzt ist sie auch in Europa. Und hier dieser Schädling taucht jetzt plötzlich hier auf, die Zecken breiten sich immer weiter nach Norden aus und so. Das hört man ja immer wieder, diese Meldungen.
Ja.
Und jetzt gibt's eine Forschungsarbeit, die sich das Ganze sehr, sehr umfassend angeschaut hat. Eine Meta-Analyse war das. Die hat 830 Studien ausgewertet. Und das ist natürlich ein enormes Datenvolumen. Und die haben das, also insgesamt, bevor wir zu den Details kommen, 286 Krankheiten sind untersucht worden. Von diesen 226 Krankheiten sorgt die Klimakrise dafür, dass 223 sich ausschließlich verschlimmern.
Wow, oh Gott, okay. Welche 9, verbessern sich bitte?
Ja, warte mal, 9 davon verbessern sich.
Ja.
Und bei den restlichen ist es so, 54 ist es ja so, kann man nicht genau sagen. Du hast gefragt nach den Details. Es gibt eine Grafik und ich hätte den Link eigentlich vorher schicken sollen, weil das gut wäre, wenn du den jetzt auch aufmachst. Ich habe ihn mal hier nochmal schön geschickt. Also es gibt eine Grafik von dem Forschungslabor, die haben das wirklich wunderbar aufgearbeitet, so eine interaktive Grafik, wo alle Zusammenhänge zwischen allen Arten der Klimaauswirkungen auf alle Übertragungstypen, auf alle Krankheitserregner. Schande. Also das fängt an, es gibt quasi Bakterien, Viren, Pilze, anderes Kleinviehzeug,
bis hin zu Pflanzen, Säugetiere.
Ich erkläre es dir.
Okay.
auf dieser Grafik, wenn ihr die auch aufmacht, was ich euch nur empfehlen kann, sieht man einfach mal also drei verschiedene Spalten. Also ganz links die ganzen Klimarisiken, weil es ist ja nicht nur so, dass es wärmer wird und sich dann die Spezies ausbreiten, ja, sondern eben auch zum Beispiel, wenn irgendwo was überflutet wird, ja, dann steht das Wasser auf dem Feld, ja, und dann
irgendwann kommt die Cholera oder so.
Zum Beispiel, ja. Oder sowas. Oder es werden irgendwelche Abwässer werden hochgespült, ja, oder der Meeresspiegel ansteigt, das ist das Gleiche, dann breiten sich irgendwelche Ratten aus oder sonst irgendwie was, ja. Stürme können dafür sorgen, dass da wird irgendwie Dreck aus dem Boden aufgewirbelt, irgendwas geht kaputt. Also es gibt ganz viele Arten, wie die Klimakrise die Krankheiten beeinflussen kann, und die sind da aufgeführt. Und dann gibt es die Übertragungstypen, also das kann jetzt hier ja durch irgendeinen Vektor sein, also durch irgendeine Zecke, ein anderes Tier, schauen, Rentier Schnickel. Zum Beispiel ist auch drinnen. dann kann
Seehunde, Seehunde übertragen, was übertragen denn Seehunde, um Gottes Willen?
Ja. Man kann das Ganze ankleben, aber das machen wir später, sonst kommen wir durcheinander.
Ja, okay.
Dann gibt es eben Krankheiten, die über Wasser übertragen werden, Krankheiten, die durch Nahrungsmittel übertragen werden. Und auch da, wenn jetzt zum Beispiel wieder, da kann man wirklich so diese ganzen absurden Kausalketten, ja. Du hast hier irgendwie zu wenig Wasser in den Flüssen, deswegen kann die Kohle ins Kraftwerk nicht mehr geschafft werden. Aha. Deswegen fällt der Strom aus, deswegen ist das Kühlhaus ohne Strom, deswegen verdirbt das Essen, deswegen gibt es mehr Krankheiten, ja, also auch das ist da alles berücksichtigt, ja, gibt es durch Luftübertragung, durch direkten Kontakt, ja, das sind die Übertragungswege, und dann ganz auf der drüberen Seite, auf der rechten Seite im Diagramm, hast du halt wirklich konkret die Viecher, die es übertragen, ja, da ist auch irgendwie Covid-19, ist auch drinnen, also SARS-CoV-2 heißt
der Virus. Bindehautentzündung auch.
Ja. Also all die halt wirklich hin bis hin zu ja, also diverseste Pollen von Pflanzen sind drin, bis hin zu Ratten, Hunde, Katzen, Schlangen, also alles, und dazwischen sind jede Menge graue Linien, ja, die Verbindungen anzeigen, und wenn man jetzt will, kann man sich da der Reihe nach was aus draufklicken. Wir könnten jetzt zum Beispiel mal auf Hitzewellen klicken.
Hitzewellen.
Ja? Also wenn du da drauf fährst auf dieses Diagramm, dann werden schon mal nur die übertragen, die Linien highgeleitet, also highgeleitet.
So gehighlighted.
Ja, also farblich markiert, auf die jetzt quasi mit Hitzewellen zu tun haben. Man kann auch draufklicken, dann verändert sich das Diagramm und ich sehe nur noch Hitzewellen. Ja, dann sehe ich jetzt, okay, Hitzewellen, die beeinflussen zum Beispiel alle Arten von Krankheiten, die von einem Affen übertragen werden, von Moskitos, von Ratten. Bei den Wasserübertragungswegen, da geht es um Trinkwasser, da geht es um Recreational Exposure, also im Freibad vielleicht. Aha. Ja, Essensübertragung geht es um, ja, halt Verdauung, also wenn man's isst und so weiter. Und dann sehe ich, wo das hingeht. Also wir könnten jetzt mal schauen, wir schauen uns mal hier die Recreational Exposure an. Klicken wir da drauf.
Recreational Exposure, non-specified.
Es ist da,
Recreational Exposure, okay.
Genau, und jetzt habe ich ein schönes übersichtliches Diagramm. Jetzt sehe ich, okay, die Hitzewellen führen dazu, dass der Einfluss der Hitzewellen auf die Krankheiten, die über Wasser, und zwar Wasser über Recreational Exposure übertragen werden. Es ist, bei den Krankheiten ist das Gastroenteritis und dann zwei Arten von Vibrio, also Vibriobakterien, Vibriosis. Und wenn ich es genau wissen will, kann ich jetzt zum Beispiel auf das Kästchen von Recreational Exposure drücken.
Aha.
Nicht aufs Kästchen drücken, sondern auf den Weg. Also ich kann mir einen so einen Weg aussuchen und auf den draufklicken.
Ah, okay.
Und dann geht ein Fenster auf und da steht genau die Forschungsarbeit drinnen. Und da steht drinnen, was genau hier? Also ein Ausbruch von Gastroenteritis in Finnland im Juli, August 2014. Wassertemperatur ist gestiegen, war wärmer als sonst. Das hat dann dazu geführt, dass das passiert ist und so weiter.
Das ist wirklich geile Datensammlung.
Und das geht kannst du bei jedem einzelnen Übertragungsweg. Ich kann hinten nochmal hier auf den, wenn ich bei Bakterien hinten auf den Dings klicke, dann wird mir genau erklärt, wo die Bakterien da was gemacht haben und welche Forschungsarbeit das ist. Also das ist wirklich das so eine Infografik. Super, ja. Da kann man sich wunderbar verlieren drin und halt die Schrecken der Infektionskrankheiten in Zeiten des Klimawandels in voller Pracht sich anschauen.
Ich weiß schon, was Lars Fischer die nächsten Tage machen wird. Der wird da alles Mögliche durchklicken und danach wird er wieder so komische Doomsday-Postings schreiben.
Ja.
Super, das ist echt toll aufbereitet. Also
ja, und es gibt natürlich ein Paper auch noch dazu zu dem Ganzen, aber das ist die Datenbank, die ist halt wirklich wunderbar. Und bisschen was, also was jetzt dann in dem Paper in Nature Climate Change ist, das veröffentlicht worden, was da drin steht, ist halt ja das, was man sich schon erwartet, also dass halt tatsächlich die Krankheiten mehr werden, aber eben, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, dass sie eben nicht nur dadurch mehr werden, dass die Krankheitserreger durch die sich verändernden Temperaturen ausbreiten, sondern eben wirklich die auch zur Überflutung, also von diesen, wenn du die in der Grafik sieht man das auch, die Balken anschaust. 174 Krankheiten werden eben durch die Erwärmung angetrieben, 121 Krankheiten werden durch Überflutungen angetrieben, 128 Krankheiten werden durch Veränderungen im Niederschlag angetrieben. Also da gibt's mehr als nur, dass die ja, das macht es auch so schwierig, ja, weil weil du halt so viele Übertragungswege hast, ja, und das du siehst ja schon, wie wir daran scheitern, mit einer Krankheit und einem Übertragungsweg klarzukommen.
Ja.
Und jetzt stell dir vor, du hast halt irgendwie hier 300 Krankheiten und irgendwie 500 Übertragungswege, die sich alle ändern in Zukunft und du auf diese Veränderungen reagieren musst.
Dabei wäre die Lösung relativ einfach, die genauso wie bei der einen Krankheit, bei SARS-CoV-2, eigentlich die Lösung gewesen wäre, das Ding am Ausbreiten zu hindern. Also Zero Covid müsstest du eigentlich in dieser, wenn du die Tabelle anguckst, einfach nur die Climate Hazards in den Griff kriegen. Also am Anfang und nicht hinten raus dann die Bakterien und die Viren und die Krankheiten bekämpfen.
Ja, ja, natürlich.
So, aber das wissen wir ja auch schon seit 30 Jahren und tun es nicht.
Das, das Problem ist, also das, was du jetzt was in dem allgemeinen Formulierung die Climate Hazards, also die Klimarisiken in den Griff kriegen, sagst, ist ja auch eine gewaltige Vielfalt. Du musst irgendwie hier Überschwemmungen, Regenfälle,
klar.
Nicht die komplette Welt ändern, damit die Risiken, die vielfältigen Risiken abgemildert
werden. Naja, totale Dekarbonisierung, ne? Und selbst dann wird es nicht besser, ne? Also es wird selbst wenn wir morgen dekarbonisieren, wird es die nächsten wie viele Jahre schlimmer? 10, 20?
Ja, was hängt davon ab.
Welches CO2 sehen wir jetzt gerade in der Atmosphäre?
Ja, das, was drin ist, aber...
Nee, ich meine, von wann?
Ach so, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es ist tatsächlich so, also das ist ja, ich habe ja mit dem Klimabericht beschäftigt und natürlich ist das Grundproblem des CO2, die Treibhausgase in der Atmosphäre und die Lösung, die das ganze Problem an der Wurzel packt, ist, diese Treibhausgase erstens zu reduzieren, den Ausstoß zu reduzieren und zweitens die Menge in der Atmosphäre zu reduzieren. Ja, aber das ist etwas, selbst wenn wir das jetzt sofort machen, das, was passiert aufgrund dessen, dass dieses CO2 drin ist, das passiert weiter. Das heißt,
das ist ja die Basis, das ist ja die Datenbasis für diese Arbeit eigentlich.
Ja, also aber du musst doch zwangsläufig, der ganze zweite Teil des IPCC-Berichts, also 4000 Seiten von den 10.000, beschäftigt sich ausschließlich damit mit den Risiken, ja, also mit den Verletzbarkeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel hier, da ist eine Stadt an der Küste und an der Küste gibt es keine wirklich guten Schutzmaßnahmen, naja, dann erwachsen daraus diverseste Risiken, unter anderem auch Risiken für die Gesundheit, ja, weil dann eben zum Beispiel einige von diesen Übertragungswegen, die wir uns da in dieser Grafik anschauen können, sich verändern werden. Ja, aber es passieren auch ganz viele andere Risiken und da gibt es halt Unmengen verschiedene Anpassungsmaßnahmen, die unterschiedlichste wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche, technische und so weiter Maßnahmen notwendig machen. Und die sind, wie gesagt, alle hängen lokal unterschiedlich ab, hängen von der konkreten geografischen Situation ab. Also es ist extrem, extrem unterschiedlich. Aber, und das ist zumindest in dem Bericht auch erwähnt, weißt du, was uns dabei helfen könnte? Oder wen wir fragen könnten, uns Hinweise zu geben.
Stephen Hawking. Nee, keine Ahnung.
Ja, nee, der ist schon tot. Aber der globale Süden, sagen sie. Weil es ist ja nicht so, es geht ja nicht nur um neu auftauchende Krankheiten. Ja, die kommen ja auch. Ja, also sowas, das wird auch häufiger werden, so neue Krankheiten wie jetzt eben hier Covid-19. Da werden auch mehr kommen in Zukunft. Aber es geht ja vor allem darum, dass Krankheiten, die jetzt an einem bestimmten Ort existieren, in Zukunft an anderen Orten, wo sie vorher noch nicht waren, existieren. Ja. Das ist ja das. Oder halt häufiger auftreten und so weiter. Und
Länder, die mit Ebola Erfahrung haben, könnten vielleicht uns erklären, wie man mit Ebola umgeht, ne?
Genau, und wir haben halt jetzt, wie gesagt, also die größte Risiko geht von Stechmücken und Zecken aus, wird hier in diesem Bericht erwähnt, weil halt, ja, da gibt's wenig Impfstoffe dafür, da wenig zugelassene Impfstoffe dafür. Du kannst halt bei den Zecken zum Beispiel, kannst du dich gegen die Hirnentzündung, FSME, impfen lassen, aber gegen die Borreliose zum Beispiel noch nicht. Mhm. Und bei anderen, so Malaria zum Beispiel, ja, gibt's auch keine wirklich gute Impfung dagegen. Und man merkt es auch jetzt schon, so Westnil-Virus zum Beispiel, ja. weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Das also ist, ja, und man könnte davon ausgehen, okay, das ist halt dann irgendwo, ja, ist halt beim Nil. Ja, und wenn man nicht beim Nil ist, hat man keinen Stress mit dem West-Nil-Virus. Das Problem ist, dass dieses West-Nil-Fieber, wie die davon verursachte Krankheit heißt, ja, tatsächlich wird auch durch Stechmücken übertragen und ist tatsächlich eben, ja, hat man da in dieser Gegend das erste Mal nachgewiesen, eben tatsächlich, nein, Entschuldigung, Quatsch, das sehe ich gerade. Ich habe den West-Nil-Distrikt aufgeschrieben, aber der liegt in Uganda.
Okay.
Also nicht in Afrika. Ja. Also nicht in Europa, ja. Aber auch in Europa gab es jetzt in letzter Zeit Ausbrüche vom West-Nil-Virus, ja. Mhm. Also 2018 in Deutschland und in Österreich deutlich mehr als davor. Also Robert-Koch-Institut warnt vor einer Rückkehr der Malaria und so weiter. Mit dem haben wir halt keine Erfahrung. Aber die Länder im globalen Süden haben sehr viel Erfahrung damit, wie man diese Krankheiten bekämpft. Und mit denen könnte man sich mal zusammenreden. Ja, mit denen
ja aber das sind ja ungebildete Wilde, die vor Bambushütten sitzen. Ist ja so das Bild, was man immer mal wieder vermittelt kriegt oder sich selbst vermittelt. Ja.
Ja, aber das wäre halt auch eine von vielen Strategien, dass wir mal hier gucken, was die Leute dazu zu sagen haben, die schon länger mit dem Thema beschäftigt sind. Also wir wissen auch nicht alles hier in Europa. Nee.
Ach, erst recht nicht, haben wir die letzten paar Jahre gemerkt. Ich habe auch noch was Interessantes gefunden und zwar, wo ist es denn? Jetzt habe ich es weggemacht. Bin ich blöd? Ich habe gerade meine eigenen Notizen gelöscht. Ah, hier ist es. Entschuldigung.
Soll ich in der Zwischenzeit?
Hier ist es. Die Wissenschaft hat festgestellt, wie wir laktosetolerant geworden sind.
Okay.
Und zwar haben sie sich aus der britischen Biobank Daten von über 300.000 Personen angeguckt, haben geguckt, wie reagieren die Laktoseintoleranten auf Laktosezufuhr und alles Mögliche. Dann haben sie sich historische Daten, also erdhistorische Daten angeguckt und haben festgestellt, dass die der Milchkonsum immer dann gestiegen ist, wenn für prähistorische Menschen Ernteausfälle da waren oder Krankheitswellen durchs Land gezogen sind. Da hatten sie halt nicht genug zu essen, so vom Felde, haben sich Milch hergenommen, um sich irgendwie zu ernähren. Das hat bei den Laktoseintoleranten dazu geführt, dass sie ausgestorben sind, ne, weil du bist sowieso schon, also du hast sowieso schon Dengue-Fieber und kriegst dann noch Durchfall, wenn du den nicht sowieso schon vom Dengue hast, dann machst du es halt nicht lange. Und übrig geblieben sind dann eben über die Jahrhunderte, Jahrtausende, übrig geblieben sind halt die Leute, die nur ein bisschen laktoseintolerant waren. Und die haben sich dann halt weiter vermehrt.
Okay, aber es sind ja gar nicht mal alle Menschen laktosetolerant.
Richtig.
Ja.
Richtig. Also wahrscheinlich haben die nicht die Probleme gehabt. Also in Asien ist ja, glaube ich, sehr viel Laktoseintoleranz, ne? Und die haben nicht die Probleme gehabt. Und natürlich ist dann möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht, stand da nicht bei, möglicherweise ist die heutige Laktoseintoleranz hier in unseren Breiten wiederum eine Mutation.
Ah ja.
Könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Mhm. Aber das haben wir tatsächlich, stand das da nicht drin. Das Beste zu dem Thema war dann, die habe ich irgendwo auf Twitter, war das eine Artikelüberschrift, 5000 Jahre Durchfall.
Ja, das ist, ich bin laktosetolerant. Aber,
ja, ich auch, aber komplett.
Aber auch, ich esse auch hauptsächlich vegan, also insofern hättest du das nicht gebraucht von der Evolution. Aber trotzdem, danke.
Wie ist das zu Käse oder bist du nicht so ein Käsefan? Also das ist immer so mein größtes Problem. Ich bin so ein Käsefan,
aber es gibt mittlerweile auch sehr, sehr guten Analogkäse, weil es ist ja eigentlich auch nur Fett im Wesentlichen mit Geschmack, Käse. Also das kann man irgendwie auch mit Bakterien und so weiter. Also ich habe jetzt schon also für das, was ich aufs Brötchen legt, da gibt es wunderbare Sorten mittlerweile. Okay. Wenn du jetzt wirklich sagst, du möchtest jetzt einen Blauschimmelkäse,
ja, genau, das perfekt ist so,
20 Jahre gereiften Parmesan, ja klar, das ist halt.
Das ist eben so, wenn ich Käse esse, dann esse ich den halt nicht so einfach als Scheibe Käse auf dem Brötchen oder so tatsächlich. Kommt bei mir sehr selten vor, sondern wenn ich Käse esse, dann kaufe ich mir halt echt so, ja, den 20 Jahre alten gereiften Blauschimmelkäse aus der Steiermark oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber das, da habe ich noch überhaupt nichts gefunden, was da auch nur ansatzweise rankommt.
Ja.
Und ich esse das wirklich unendlich gerne. Ja,
also ich habe jetzt nicht so, auch gern Käse an sich, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so dringend, ich kann auch darauf verzichten. Aber wie gesagt, so fürs Frühstücksbrötchen, so, da gibt es genug Sorten, die man so drauflegt, auch irgendwie so Fake-Parmesan zum Reiben für die Nudeln. Ich habe auch so schön irgendwie so, was war das, glaube ich, irgendwie, war das irgendeine Nuss, glaube ich, haben sie so Mozzarella, Fake Mozzarella draus gemacht. Der passt auch wunderbar auf der Pizza und passt auch sogar wunderbar, wenn du ihn einfach so mit klassisch Tomaten, Basilikum, Olivenöl auf dem Brot, funktioniert auch. Also das geht gut. Aber ich wollte eigentlich nicht über Käse sprechen.
Ja. Übrigens, was noch interessant ist an dieser Laktosetoleranz, das ist ja eine Genvariante, die das macht und die hat sich in Europa erst vor 3000 Jahren angefangen zu verbreiten. Also waren es wahrscheinlich eher 3000 Jahre Durchfall.
Tja, naja, wann gut, dass sie durchgehalten haben. Ja, ich wollte eigentlich was auch über Essen und Toleranz erzählen.
Essen und Toleranz?
Ja.
Also, ich wollte sie, wenn ich rauche.
Genau. Nein, es geht um Pflanzen. Ja, Mais zum Beispiel. Ja, oder Weizen. Also einfach das Zeug, das wir halt brauchen, damit wir überleben können. Das ja auch, durchaus unter der Klimakrise leidet. Ja, es wird heiß. Und deswegen kannst du die Pflanzen nicht mehr so gut anbauen. Kriegst weniger Ertrag. Kann im schlimmsten Fall dann irgendwie zu Mangelernährung führen. Also wenn du dir anschaust, was im IPCC-Bericht prognostiziert wird an Ernteausfällen und Verringerungen von Erntemengen und so weiter, dann ist das nicht unbedingt rosig. Also deswegen ist es gut, wenn Menschen sich Gedanken machen, was man dagegen tun kann. Und da gab es jetzt sehr interessante Forschung. Und zwar hat die mit Photosynthese zu tun. Ja, Photosynthese ist das, von dem Pflanzen leben.
Ja.
Sonnenlicht und CO2 wird Zucker und Sauerstoff.
Ich weiß nicht mehr, in welchem Film das war. Und überall diese Bäume, die rauben einem den ganzen Sauerstoff.
Genau. Nee, die rauben einem das Sonnenlicht. Und also das weiß man, ja. Photosynthese, Licht und wird Energie quasi draus für die Pflanze. Es gibt aber, und ich habe mich zwar auch mit Biologie beschäftigt, ich habe das auch in der Schule als Spezialfach gehabt, aber ja, auch schon lange her. Also es gibt unterschiedliche Arten von Photosynthese. Ja, also es gibt nicht nur die Photosynthese, sondern es gibt verschiedene Arten von Photosynthese. Und die meisten Pflanzen, unter anderem eben auch das Mais zum Beispiel, ja, nutzen C4-Photosynthese. Ja, das ist so, das Getreide macht es. Das heißt, die nehmen sich einfach das CO2, was sie aufnehmen, behalten das in ihrer Zelle und verarbeiten das dann dort. Und das läuft auch bei Hitze. Also auch wenn es heiß ist, dann läuft diese Photosynthese trotzdem. Es muss aber genug Wasser da sein. Wenn nicht genug Wasser da ist, funktioniert das nicht.
Scheiße.
Und prinzipiell ist das gut für die Landwirtschaft. Ja, also wenn es heiß ist und dann produziert der weiter hier irgendwie die Pflanze Zucker und wächst halt und macht halt das, was die Pflanze machen soll, ist es gut. Wenn du das aber nicht mehr bewässern kannst und die Pflanze das dann nicht mehr machen kann, dann ist das schlecht. Jetzt gibt es aber auch andere Photosynthesemechanismen, unter anderem die Agave, ja, die wir vom Tequila kennen. Und wie ich auch übrigens im Infinite Monkey Cage gelernt habe, Agaven werden von Fledermäusen bestäubt.
Okay.
Ja. Gut, aber das hat da nichts zu tun. Ich wollte es nachbringen, weil es war
super interessant, ja.
Ja. Aber die Agave, die lebt in der Wüste. Und deswegen macht die eine andere Art der Photosynthese, CAM oder CAM, ich weiß gar nicht, für was das steht. Die nimmt das CO2 in der Nacht auf, speichert's und verarbeitet es dann tagsüber. Und tagsüber, wo es heiß ist, hat diese Pflanze, die Agave, die Blätter, die Poren zu. Dann kann sie nicht austrocknen. Das heißt,
das lässt sich doch, das muss sich doch irgendwie simulieren und technisch ausnutzen lassen.
Genau. Also das ist jedenfalls diese Pflanzen, die das nutzen, die können halt in Dürre sehr gut überleben, aber können, wenn es in der Dürre dann auch nicht mehr so gut photosynthetisieren. Das heißt, da ist der Ertrag nicht so groß. So, das Problem ist, wenn du jetzt einfach, das könnte man ja gentechnisch machen, diese Kammphotosynthese in die Getreidepflanzen reinbastelst, ja, dann wären diese Getreide dann zwar eben auch dürreresistent, aber würden weniger Ertrag liefern. Ja. Das ist zwar immer noch besser als nix, aber wir brauchen ja eher mehr Ertrag in Zukunft als weniger, wenn man sich anschaut, wie das Bevölkerungswachstum aussieht. Mhm. Aber, und da kommt jetzt, es gibt eine Pflanze, und die hat man nicht mal erfinden müssen, die war schon ganz von selbst da, die kann beides. Die kann von Natur aus beides. Und meiner ausführlichen Recherche vorhin, die ungefähr 2 Minuten gedauert hat, ist das die
mehr einzige, als ich in der Regel gucke. Also.
Ist das die einzige Pflanze, die das kann. Die einzige Pflanze, die in der Lage ist, je nachdem, wie es draußen gerade ist, zwischen C4-Photosynthese und CAM-Photosynthese hin und her zu schalten.
Das ist ja super praktisch. Was ist es denn?
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Portulac.
Nee.
Portulac wächst auch bei uns. Also wenn man sich so Bilder anschaut von Portulac, dann schaut das aus wie so grünes Geräusch, das so am Boden wächst und wo man sich denkt, das ist ungepflegt hier. Ja. Ja. Aber das ist, war schon in der Antike schon eine wichtige, ja, so Wildgemüse ist das eigentlich, eine wichtige Pflanze, also zum Essen, als Kräuter, als Heilpflanze und so weiter, ist dann irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ja, kann man immer noch essen. Das, wenn man sich ein bisschen anschaut, umschaut im Internet, findet man jede Menge Portulak-Rezepte. Kannst du zum Beispiel, du kannst das als Salat nehmen, du kannst hier, kannst das blanchieren, du kannst das wie Spinat verwenden, du kannst das mit Parmesan überbacken, du kannst ein Pesto draus machen. Also Portulak, ich habe es noch nie gegessen, wissentlich zumindest noch nicht gegessen, aber kann man machen. Und jetzt haben sich eben diese ForscherInnen von der Uni Yale diesen Portulak genau angeschaut, weil sie eben tatsächlich schauen wollen, wie man das dann eben tatsächlich weiterverwenden kann. Also man muss zuerst mal verstehen, wie der Portulak das genau macht. Das hat man sich im Detail, letzten Detail bis jetzt noch nicht angeschaut. Und das haben jetzt eben diese Leute von der Uni Yale gemacht. Die haben jetzt wirklich geschaut, wie hängen denn diese beiden Photosynthese-Wege zusammen? Weil das sind ja auch alles hier molekulare Stoffwechselwege. Da müssen welche Proteine und Moleküle hin und her geschoben werden, dass alles funktioniert. Und tatsächlich ist es nicht so, dass der jetzt irgendwie so im linken Blatt hat er das eine System und im rechten Blatt das andere Werk. Und je nachdem, wie das Wetter gerade ist, wird ein Hebel umgelegt und dann kommt mal die Energie mal von links und mal von rechts, jetzt vereinfacht gesagt. Sondern das ist wirklich, sagen sie, erstaunlich eng verwoben. Das heißt, also da werden teilweise die gleichen molekularen Stoffwechselwege verwendet für die beiden Arten der Photosynthese und so weiter. Aber, und das haben sie jetzt eben durch diese neue Untersuchung geschafft, sie haben jetzt das ganze Werk im Computermodell nachbauen können.
Na, immerhin.
Ja. Und es ist, sagen sie auch, noch ein weiter Weg, bis man eben auch Pflanzen wie dem Mais oder anderem Getreide jetzt diese Doppelfähigkeit der Photosynthese beibringen kann. Aber, und das ist die gute Nachricht, dass erstens sie jetzt durch diese neue Forschung festgestellt haben, dass diese Mechanismen doch kompatibler sind, als sie gedacht haben, also weil sie eben so eng zusammenhängen und nicht komplett getrennte Systeme sind. Das heißt, es könnte es leichter machen, eine C4-Pflanze auch mit Kammphotosynthese auszustatten. Und sie vermuten auch, das vermuten sie, dass es mehr Pflanzen als den Portulak gibt, die das können, die man nur noch nicht entdeckt hat.
Wie würde man die finden?
Ja, keine Ahnung. Frag jemand, der sich mit Botanik auskennt. Das kann ich dir nicht sagen.
Dann hat die Wissenschaft noch festgestellt, warum der Neandertaler ausgestorben ist. Mhm. Und zwar wegen eines Hirnfehlers. Ja, die Gehirnfunktion des Neandertalers ist stärker von Chromosomenfehlern beeinflusst als die des modernen Menschen, schreiben sie. Und jetzt kommt die schlechte Pointe und dann können wir auch direkt schon weitermachen mit dem nächsten Thema. Jetzt sag noch mal einer, dumm fickt gut. Okay, aber nicht schlecht, wunderbar. Oder? Nicht schlecht.
Ja.
Nicht, also
ja,
wer das nachlesen will, kann das gerne nachlesen. Das ist ein recht langer Artikel. Geht es um Zellteilungen und ja, so. Und was du eben sagtest, das mit den Pflanzen. Ich habe völlig anderes, völlig davon unabhängiges Thema. Es gibt ja Gemüse, also es gibt ja Pflanzen, die in der Lage sind, den Stickstoff aus der Luft zu binden und damit sich selbst zu düngen. Das sind die Leguminosen, genau. Also Hülsenfrüchte, Erbsen,
Kichererbsen. Machen sie mit Bakterien.
Ich habe die Tage irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, oder habe ich es vielleicht sogar in irgendeinem Podcast gehört, Glyphosat. Tötet diese Bakterien im Boden, sodass mit Glyphosat gedüngte Leguminosen extern mit Stickstoff gedüngt werden müssen. Wie bescheuert ist das denn?
Ja, sehr.
Also, ja. Ich kann überhaupt nicht, ja.
Also ich kann das jetzt nicht, ich nehme an, das wird schon stimmen, was du sagst. Was mich halt an der öffentlichen Debatte über Glyphosat immer so irritiert hat, war, dass die sich halt ausschließlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, und wirklich nur die öffentliche Debatte, nicht die wissenschaftliche Debatte, sondern wirklich das, was in den Medien, im Boulevard und so weiter passiert ist, in den sozialen Medien.
Ausschließlich GMO, ne?
Ja. Nein, dass die sich ausschließlich, oder nicht ausschließlich, dass die sich sehr, sehr stark darauf konzentriert hat, Glyphosat ist krebserregend, Glyphosat ist schlecht für den Menschen. Und dann hat die Wissenschaft gesagt, nein, ist sie gar nicht. Also schon auch, aber es ist so gut wie alles krebserregend. Aber das ist ja schon, natürlich ist es ein relevanter Punkt. Also das Zeug, was ich auf die Pflanzen spritze, die ich esse, das sollte idealerweise nicht krebserregend sein. Aber jetzt damit zu sagen, Glyphosat ist nicht mehr krebserregend als irgendwie ganz viel anderes Zeugs.
DDT.
Immer so, nein, weil ich gerade irgendwie so Speck oder sowas, gebratener Speck war, glaube ich, immer so das klassische Beispiel. Ja, das ist eh gut zu wissen und gut wirklich, so jetzt ohne Witz, gut, dass es erforscht wurde, aber bei weitem noch nicht anders, weil es geht ja auch darum, was macht das Glyphosat eben zum Beispiel mit den Bakterien, was macht es mit den, mit den Tieren, die da vielleicht gar nichts zu tun haben, mit den, mit Insekten, was hat das für Auswirkungen auf die kompletten Ökosysteme, auf das Mikrobiom im Boden und so weiter. Das sind alles, da beschäftigt sich die Wissenschaft natürlich damit, aber das hat halt in der Debatte überhaupt keine Rolle gespielt. Richtig. Da ging es nur, macht es uns Krebs oder macht es uns keinen Krebs?
Genau. Und wollen wir genmanipulierte Pflanzen haben, weil es ist ja überhaupt nicht abzusehen, was das mit unserer Keimbahn macht, mit unserer persönlichen. Ja. Ja, aber das hat mich total aufgeregt, dass wir, weil Leguminosen, die sind auch resistenter gegen diese ganzen Dürre-Probleme, die wir hier haben.
Ja, man, die brauchst du auch, darum hast du auch diese Wechselfelderwirtschaft, genau, genau. Weil du damit halt irgendwie der Boden nicht irgendwie ausgelockt und so weiter.
Ja. Naja.
So. Anderes Thema,
ja.
Nazi-Delfine.
Ah.
Oder eigentlich nicht Nazi-Delfine. Obwohl
eine Freundin von mir sagt seit vielen, vielen Jahren, Delfine sind Hitler.
Ja, nein,
weil
in dem
die nämlich
Fall,
super aggro sind.
In dem Fall geht es tatsächlich, also das mit den Nazi-Delfinen war eigentlich komplett irreführend, obwohl ich da später noch dazu komme. Es geht eigentlich gerade um Nicht-Nazi-Delfine. Es geht um
Antifa-Delfine.
Genau, Antifa-Delfine. Nein, es geht um Delfine, die nicht fremdenfeindlich sind. Also es geht um Delfine, eine Delfin-Community in der Karibik, irgendwo bei den Bahamas. Ja, ja, da gibt's so Delfine, das sind atlantische Fleckendelfine.
Mhm.
Ja, die, weiß ich nicht, kenne ich nicht, aber gibt halt atlantische Fleckendelfine und es gibt auch noch, wie heißen die anderen, Norddelfine. Weiß ich, ist das der Name oder haben die das so genannt? Ja, ich habe es gerade nicht verstanden, diesen Artikel. Auf jeden Fall egal. Es gibt halt so eine Gruppe, Community von Delfinen. Und dann gibt es irgendwo anders in der Ecke des Meeres eine andere Gruppe von Delfinen. Und nicht einfach von der gleichen Art, sondern wirklich eine andere Art von Delfinen. Ja, und wirklich so auch sichtbar. Ja, also die waren größer, die waren stärker gefleckt als die anderen. Also die hat man wirklich leicht untereinander entscheiden können. Und jetzt hat aber sich so eine die Gruppe, also das, was so hier in der Erzählung der diversen Spinner und Pegida und Linke der Leute 2015 passiert ist, ja, die sind eingewandert, die Delfine, in Massen. Ja.
Unkontrollierte Delfinmigration.
Ja, genau. Also ich zitiere jetzt aus dem Artikel im Standard dazu. Waren es zuerst nur einzelne Delfine, kamen sie bald in Scharen bis an die 50 Neulinge zu der 120 Tiere zählenden ortsansässigen Delfinschule stießen.
Der Untergang des Abendozeans.
Ja. So, jetzt haben sich hier Forscherinnen und Forscher das Ganze angeschaut und sie haben festgestellt, ja, sie haben mir das Verhalten angeschaut. Ist ja auch interessant, wenn Delfine sind schlau, Delfine sind soziale Lebewesen und so weiter. Mal gucken, was machen die denn, wenn da jetzt ein Haufen Delfine von woanders kommen? Sie haben keine Aggression zwischen den beiden Gruppen festgestellt. Tatsächlich alle Anzeichen delfinischer Freundschaft. Ja, es sind so Seite an Seite durch die Gegend geschwommen, haben sich gerieben, haben Pärchen gebildet, haben auch irgendwie, ich meine, sie haben das nicht im Detail alles angeschaut, aber sie haben die Anbahnung von Delfinsex, die Paarungsrituale gesehen. Sie wissen noch nicht, ob da auch Nachwuchs entstanden ist. Das müssen sie auch wieder mit Genetik zeigen. Und sie sagen auch, das ist nicht selbstverständlich, weil normalerweise, so wie die meisten anderen Säugetiere ja auch, greifen die Eindringlinge an. Machen, weiß man auch von Delfinen, dass sie das machen. Ja, dass die, vor allem die männlichen Delfine dann wirklich auch halt, was halt so, was man so macht, der toxische Delfin-Männlichkeit, verteidigt den Harem, die Frauen und so weiter. Aber in dem Fall haben sie tatsächlich gesagt, ich zitiere wieder hier die Forscherin Deneha Garcia, man würde meinen, die Bimini-Männchen sollten die Neulinge ablehnen, weil sie Konkurrenten um die Weibchen sind. Ja. Aber tun sie nicht. Die männlichen Norddelfine wurden von den Bimini-Männchen beinahe enthusiastisch begrüßt. Bald sah das Team Männchen, die gemeinsam tauchten, ihre Flossen aneinander rieben, miteinander in der eigentlich für Mütter und Kälber typischen Position schwammen und sich paarten. Also ja, da ging's, ja, man weiß nicht genau, warum das gerade bei denen so ist.
Ey, Saufkumpanen!
Ja, also ich habe das einerseits finde ich diese Forschung interessant, weil ja, Delfine sind interessant und das ist immer interessant, wenn man wirklich so, der halt Tiere beobachten kann, erforschen kann, die hat wirklich, wirklich intelligent sind. Also jetzt nicht so intelligent, wie man sagt, ja, mein Hund versteht jedes Wort intelligent, sondern halt, wo du wirklich sagst, okay, die also so Gorilla, Schimpansen intelligent, wo du wirklich siehst, okay, da ist nicht weit bis zu uns von denen, ja. Das ist immer interessant, wenn Forschung sich damit beschäftigt. Was ich dann auch immer interessant finde, ist die, ja, quasi zwangsläufige Anthropomorphisierung, die da stattfindet, wenn man jetzt zum Beispiel hier journalistisch und so wie wir halt da publizistisch damit umgehen. Ich weiß nicht, und vielleicht haben wir auch da jemanden in der Hörerschaft, der uns das sagen kann, wie man sich davor schützt, wenn man selbst diese Forschung betreibt. Also wie macht man das, dass man...
Ach so, nicht da zu glauben, dass der Delfin den ganzen Tag lächelt, nur weil er so aussieht, als würde er lächeln.
Zum Beispiel, oder halt in diese Aktivität. Weil die Überschrift des Artikels ist, karibische Delfine sind nicht fremdenfeindlich. Ja? Ist okay, kann man durchaus, ist jetzt keine falsche Überschrift, aber wie ich da hier mit Nazi-Delfinen und Pegida, das war natürlich alles Quatsch, was ich erzählt habe, ja. Aber wenn man schon diese Interpretation macht, ja, okay, normalerweise verteidigen die, mögen keine Fremden, aber die mögen anscheinend Fremden, was ist da los mit denen? Wenn man schon, das ist schon wieder eine sehr menschliche Zuschreibung. Man könnte es halt genauso gut, vielleicht ist die eine Gruppe der Delfine, vielleicht ist das irgendwie Österreich und die andere Deutschland, so mit den 30er Jahren, da waren auch links wie rechts der Grenze waren Nazis, aber die haben sich nur gefreut, wie die Deutschen gekommen sind. Ja, hey, cool.
Stimmt, kann sein, dass trotzdem Nazi-Delfine sind, genau. Das ist dann jetzt gemeinsam gegen irgendwie
genau, anders also, vorgehen. Genau, ja, also, wie gesagt, das so, meine ich jetzt nicht ernst, natürlich, aber nee, wie gesagt, wie schützt man sich in dieser Art der Forschung, wo was mit so menschenähnlichen vom Verhalten her Lebewesen zu tun hat, davor das objektiv zu erforschen, ohne das halt zu vermenschlichen? Also wie macht man das?
Sehr gute Frage, okay. Ja. Wie macht man das? Naja, du kannst es ja
die eigentlich Antwort nur, bitte, bevor die Nazi-Delfine die Herrschaft übernehmen. Genau, du kannst...
zusammen mit den Bärtierchen vom Monde. Genau. Du kannst es ja im Grunde nur über die Daten machen. Also, dass du einfach sagst, so, wir beobachten ein bestimmtes Verhalten in so und so einer Häufung und erwarten darum, dass dieses Verhalten da hinten auch stattfindet. Wenn es nicht stattfindet, gucken wir, was sind die Unterschiede oder so.
Ja, eh, aber auch bei dem Verhalten, wenn du sagst, die schwimmen hier Flosse an Flosse durch die Gegend.
Ja.
Woher weiß man, wie man das interpretiert?
Ob das wirklich Händchenhalten ist.
Ja. Also ich behaupte nicht, dass die Forschung sich das ausdenkt. Die wird schon wissen, was sie tut. Ich bin halt nur nicht Teil dieser Forschung. Darum wollte ich mal wissen, ob mir jemand das erklären kann.
Ja, vielleicht haben wir ja Biologen und Biologinnen hier. Ja. Wäre ja doch mal ganz interessant. US-amerikanische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen über die Zeit nicht zugenommen hat. Die haben sich Daten angeguckt, die teilweise, also Umfragedaten, wie sehr glauben sie an folgende Verschwörungserzählungen, ist interessant, was sie so gefragt haben, im Wesentlichen US. Humans have made contact with aliens and this fact has been deliberately hidden from the public. wie da die Zustimmungswerte sind und wie sich die Zustimmungswerte zu solchen Sachen, do you believe the government adds fluoride to our water supply, not for dental health reasons, but for other more sinister reasons or not. Ja? Also solche Sachen haben sie abgefragt. A powerful family, the Rothschilds, through their wealth controls government wars and many countries' economies. The AIDS virus was created and spread around the world on purpose by a secret organization. Da haben sich halt die Zustimmungswerte angeguckt, was es da so gibt bei insgesamt 50 Dingern, sogar mehr als 50 Dingern. Und ein Teil der Daten, die sie hatten, ging zurück bis ins Jahr 1966, was ziemlich lang ist. Ja, und sie haben halt gesehen...
Gab es da nicht mal Mondlandungsleugner?
Gab es da nicht mal Mondlandungsleugner? Mondlandungsleugner haben sie auch drin. Warte mal eben, wo war denn hier Moon, Osama Bin Laden, Donald Trump... Global Warming is a hoax, minus 18% Zustimmungswerte. O.J. Simpson, ich sehe die Mondlandung gerade nicht in der Liste. Es ist eine lange Liste und die Schrift ist klein. Humans made contact with aliens and this fact has been deliberately hidden from the public. Zustimmungsrate hoch um 10 Punkte. Ja, jedenfalls, was sie gesehen haben, ist, dass die Zustimmung zu Verschwörungserzählungen zwar geschwankt ist zwischen 10% und 50%, je nachdem, was für eine Erzählung war. Aber über die Zeit ist die Zustimmungsrate im Durchschnitt konstant geblieben. Das heißt, es hat sich nur innerhalb dieser Verschwörungserzählungen verschoben. Das so, vor 20 Jahren haben mehr Leute an die Mondlandung geglaubt. Heute glauben mehr Leute, dass 5G eigentlich krank macht, aber das unterdrückt wird, dieses Wissen. Mit anderen Worten, die Leute sind schon immer so doof, wie sie heute sind. Wir sehen es heute nur genauer, was sie auch in diesem Paper sagen, sehr viel Forschung zu Verschwörungserzählungen ist sehr, sehr jung. Also die meisten Arbeiten, die sie sich angucken konnten, sind aus den letzten 10 Jahren. Das heißt, es wird einfach mehr hingeguckt und dadurch sieht es natürlich so aus, als wäre es mehr. Ist es aber tatsächlich gar nicht.
Ja, es überrascht mich jetzt nicht so sehr, weil diese Hypothese, dass wir alle immer dümmer werden, das hätte ich jetzt, wäre ich auch nicht.
Genau.
Sie sagen, angehangen.
Genau, sie sagen auch, eine Verschwörungserzählung muss auf fruchtbaren Boden fallen und der Boden, der ist kontinuierlich gleich fruchtbar.
Ja, also wie gesagt, das ist auch, wenn du dir anschaust, also wenn, dann wären wir tendenziell, vielleicht ist es auch wieder ein Quatsch, aber tendenziell eher klüger, weil wir halt, ja, die Wissenschaft, die Erkenntnis schreitet halt doch vorweg. Wir werden in unseren ethischen, moralischen Entwicklungen, auch wenn es dann wieder stressig ist, es wird immer, ich sehe da schon einen Trend eher gefühlt. Richtung gefühlt, ja.
Gefühlt, ja, also, das ist bei mir ähnlich. Also du hast halt diese, wie nennt man das denn, diese Rückzugsgefechte der alten Moral sozusagen, ne? Also dieses Frauen gehören an den Herd. Um das mal platt auszudrücken, jetzt sind wir dabei, Frauen vom Herd wegzuholen. Oder die Frauen sind vor allen Dingen dabei, sich selbst vom Herd wegzubewegen. Und darum werden halt die, die sagen, Frauen müssten am Herd bleiben, wesentlich lauter. Aber das scheinen mir auch Rückzugsgefechte zu sein, ja. Und in der Wissen, also in der Moral oder in der Ethik, ist es gefühlt so, finde ich auch. Und in der Wissenschaft ist es ja auch nachvollziehbar. Wir wissen tatsächlich immer mehr. Das macht es nicht besser, weil wir wissen gleichzeitig auch immer weniger. Ja. Aber also wir wissen, wo wir noch hingucken müssen. Und wir haben halt ein Vermittlungsproblem natürlich, ne? Weil das Wissen der Welt ließ sich 1922 noch wesentlich besser in ein einzelnes Buch packen, als es heute passiert.
Ja, aber 1922 gab es sehr viel weniger Menschen, die die Mittel, Möglichkeiten und Ausbildung hatten, dieses Buch zu lesen, als heute.
True, ja, stimmt.
Ja. Ja. Also, da bist du auch Forschung, aber wie gesagt, ich war jetzt nie, es gab ja auch immer viele Leute, die wirklich gesagt haben, ja, hier, ich hatte das Gefühl, es ist immer mehr Idioten, immer mehr Spinner. Und so. Das habe ich nie so geglaubt, dass das wirklich so
ist. Also, es gibt ja diesen Satz, also man sieht sie halt stärker, ne? Also Social Media hat halt gemacht, dass man diese Leute stärker sieht. Es gibt ja diesen Satz, früher gab es pro Dorf einen Deppen, heute kennen die sich alle, weil sie sich im Internet treffen und darum sehen die halt so groß, so stark und so laut aus. Und ich habe das ja auch, ich habe ja, ich weiß gar nicht, 17 Jahre, fast zwei Jahrzehnte Hörertalksendungen im Radio moderiert. Und es war auch nicht so, dass irgendwie irgendwann mal weniger Verschwörungstheoretiker oder mehr oder sowas angerufen. Es hat sich immer ungefähr die Waage gehalten. Ja.
Ja, das ist auch so.
Das Einzige, was ich nicht gesehen habe damals, als ich mit den Leuten unmittelbar geredet habe, und das ist eigentlich das Interessante, ich hatte die halt am Telefon, wir kannten uns nicht, ich war natürlich in einer machtvolleren Position, weil ich im Studio stand und der andere nur am Telefon war, waren fast ausschließlich Männer übrigens, auch interessant, die waren weniger aggressiv, als sie es in Social Media sind.
Okay.
Das fand ich ganz interessant. Also diese extremen Pöbeleien und Herabwürdigungen und sowas, das habe ich nicht erlebt. Das habe ich eher selber gemacht. Ja, das scheint sich verändert zu haben. Wobei ist halt auch die Frage, ob es sich wirklich verändert hat oder ob die Aggressiven gar nicht erst im Radio angerufen haben, weil sie wussten, dass sie da unmittelbar Widerworte kriegen. Also da gibt es
wahrscheinlich,
die alle möglichen Theorien ausdenken.
Ja, aber wie gesagt, es ist gut zu wissen, dass es da auch die Forschung, dass es mal festgestellt hat. Ja, ich habe gar nicht mehr so viel.
Ich auch nicht.
Südkorea fliegt zum Mond.
Warum? Also das ist, weil, ich habe das gelesen, habe gedacht,
weil
also,
Tiefseeforschung scheiße.
Ich habe die Überschrift gelesen, habe gedacht, das nehme ich das mit, frag Florian nochmal, weil ich verstehe immer nicht, warum macht Südkorea das alleine? Weißt du, also warum bündeln wir nicht unsere Kräfte und machen große Projekte, statt irgendwie jeder schießt so eine Rakete zum Mond, demnächst schießt noch Bayern eine Rakete zum Mond?
Ja, was sollen sie? Aber da musste jemand fragen, dass sie mit internationaler Raumfahrtpolitik oder sowas aus. Okay. Da kannst du mal den Herrn Aschbacher einladen, lad ihn doch mal ein. Der kann dir das wirklich gut erklären. Also ich nehme an, dass tatsächlich, also es ist meine Hypothese, dass es erstens prinzipiell auch immer sinnvoll für das eigene Land und für die eigene Wirtschaft ist, wenn du das Know-how hast. Ja, weil das schafft ja natürlich ein gewisses Bildungsniveau. Das schafft ja gut, sehr gut ausgebildete Menschen für ganz viele Sachen. Also wenn du da irgendwie eine Rakete gebaut hast, die in die Sonne zum Mond fliegt, dann kannst du ganz viel anderes Zeug auch machen. Ja. Also das hebt generell, behaupte ich jetzt, dass das Bildungswirtschaftsniveau, also das ist generell eine gute Maßnahme, wenn man halt irgendwie sein eigenes infrastrukturelles Niveau heben will.
Und es ist vor allem, verkauft es sich am Ende besser an die Bevölkerung. Wir fliegen zum Mond. Also sagen, wir machen jetzt riesige Fortschritte in der Grundlagenforschung.
Ja, stimmt. Genau. Und dann ist es natürlich auch, Raumfahrt ist ja jetzt nicht immer nur so hier der Weltraum unendliche Weiten, wir gehen überschreiten Grenzen, wo noch nie jemand war. Ich kann nicht mal mehr das
Intro von Star Trek
auswendig. Genau. Also das ist es ja, ist ja schon. Ja, when no man has gone before, genau. Aber das ist ja nicht immer das. Es ganz oft ist ja Raumfahrt auch, wir schmeißen hier einen Satellit hoch, der Fernsehen zurückschickt oder der hier Wetterberichte macht oder sonst irgendwas. Das ist ja durchaus auch Alltagstechnik, ja. Oder halt, und da lohnt es sich schon auch, sieht man ja jetzt auch, wenn du halt nicht von allen anderen abhängig bist, ja. Also wenn wir jetzt immer noch zum Beispiel nur das amerikanische GPS-Netzwerk hätten oder das russische, noch schlimmer, nur das russische GLONASS-Navigationsnetzwerk hätten, ja, dann wäre es blöd. Ja, drum hat man eben auch das europäische GPS-Netzwerk, drum macht bald seine eigenen Sachen, damit bald ein bisschen ja, breiter gestreut ist, wenn dann mal aus dieser Gemeinschaft einer rausfällt. Ja, das siehst du das auch bei der Mars-Mission, die europäisch-russisch war, naja, und jetzt die steht jetzt auf der Kippe. Raumstation, ja, und das Russland sagt, macht nicht mehr mit. Also prinzipiell ist es natürlich gut, wenn man was gemeinsam macht, aber es sollten alle das Know-how haben. Also das macht es komplizierter, zum Beispiel beim Bau des ITER, der großen Kernforschung, da ist es genauso. Das ist natürlich auch eine internationale Kooperation und es ist auch eine Kooperation, bei der sehr viele Länder sehr viele Sachen machen, das könnte man auch anders organisieren, aber da war von Anfang an quasi war fix eingeplant in die Verträge, dass das Know-how, das ein Land gewinnt, müssen auch alle anderen kriegen. Das heißt, darum ist es eben so, dass eben jetzt nicht das eine Land baut nur das Teil und das andere Land baut nur das Teil, sondern da baut halt jedes Land, baut ein bisschen was von da, ein bisschen was von dort, weil eben alle das ganze Know-how haben wollen. Also das macht das ist, finde ich jetzt gar nicht mal, das macht es natürlich komplizierter, aber ich finde es jetzt gar nicht mal so falsch, diesen Ansatz. Und ja, was in Südkorea politisch abgeht, weiß ich auch nicht. Vielleicht haben die auch durchaus politische Gründe, warum die hier ihre eigenen Satelliten haben. Es ist ja nicht so, dass Südkorea nur von freundlichen, netten, lieben Nachbarn umgeben ist. Also die haben vielleicht auch ein ganz ureigenes innen- und außenpolitisches Interesse, die Fähigkeit zu haben, Satelliten ins All zu bringen und so weiter. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das auch ein Grund ist. Und dass vielleicht will Südkorea auch Raketen haben, die mit denen sie andere Dinge irgendwo hinschießen können. Also aber da musst du wen fragen, der oder die mehr Ahnung von Südkorea hat als ich. Jedenfalls ist Südkorea jetzt schon in der Lage, zivile Satelliten mit eigener Rakete ins All zu schicken. Ich meine, du kannst ja auch hier, kannst ja selbst einen Satelliten basteln bitte zu Hause und dann irgendwo mit SpaceX oder sonst was raufschicken lassen. Also das geht ja heutzutage. Machen doch ganz viele Unis, die sich irgendwie eigene Satelliten bauen. Südkorea hat sich eigene Raketen gebaut, um Satelliten hochzuschießen. Die Mondsonde, die wird tatsächlich nicht mit einer eigenen Rakete geschickt. Das ist, da musst du nochmal ein anderes Teil bauen, wenn du zum Mond fliegst. Das macht eine von Elon Musk, eine SpaceX-Rakete. Und die hat den Career Pathfinder an Bord und soll, je nachdem, wenn ihr das hört, wird's oder war's schon, der Start. Und ja, die macht jetzt nicht viel, diese Raumsonde. Also sie fliegt zum Mond und soll den Mond umkreisen. Reisen und soll dabei schauen, was so für Staub im Umlaufbahn ist und soll auch vor allem, Umlaufbahn vielleicht auch, aber soll vor allem den Staub auf der Mondoberfläche messen. Das heißt, die messen die Reflexion an den Staubkörnern, das kann man mit entsprechenden Instrumenten und Kameras auseinanderdröseln und kann es daraus dann berechnen, wie groß die Staubkörnchen in den Kratern sind und daraus kannst du wieder zurückrechnen, wie alt dieser Krater ist. Ist natürlich Grundlagenforschung, klar, aber hängt auch so am Rande mit den Mondlandungen der USA zusammen, die auch, ja, haben wir schon gesprochen, mit Ruth hast du drüber gesprochen oder mit mir, weiß gar nicht mehr, ich habe mit Ruth drüber gesprochen, auf jeden Fall. Die NASA ist ja auch überraschend bald dabei, Menschen auf den Mond zu bringen. Das
ist in den nächsten da hatte ich mit Ruth drüber gesprochen, oder?
Genau.
Also ich habe mit dir darüber gesprochen, ich weiß noch nicht, ob es schon veröffentlicht ist. Wir haben zwei Sendungen am Stück aufgenommen. Kann sein, dass...
Ich verlinke in den Shownotes eine Podcast-Folge, wo ich mit Ruth darüber gesprochen habe.
Könnt ihr schon besser irgendwo, mit Ruth sprechen. Irgendwo im Wissenschaftsfeed es gibt es noch eine Folge, wo ich mit Ruth darüber spreche.
Ja.
Genau, also mit Ruth Sprechwettbewerb.
Genau, neuer Podcast mit Ruth sprechen. Aber...
Männer, die mit Ruth sprechen.
Genau, werde ich ja vorschlagen, wenn er vom Urlaub zurück ist. 100 auf einmal, die alle nacheinander schreiben. Das wäre ja als Videopodcast besser. Ja. Egal. Okay. Jedenfalls, da gibt es die Details dazu, zu diesem Artemis-Programm, wo in den nächsten Jahren schon Menschen auf dem Mond landen sollen. Und da gibt es halt jetzt diverse Vorbereitungsmissionen und da ist Südkorea auch mit dabei. Ja, also gehört auch zu dem Artemis-Programm. Und deswegen ist es natürlich auch verständlich, dass die sich auch ein bisschen für den Mond interessieren.
Ja.
Und wird damit tatsächlich zu den wenigen Ländern gehören. Ja, also wir haben wirklich USA, Sowjetunion natürlich, die schon am Mond waren und den Mond umkreist haben. Indien und Japan haben auch erfolgreiche Mondsonden geschickt. Europa auch, aber Südkorea jetzt eben auch.
Ja. Also treffen wir uns irgendwann alle auf dem Mond. Was war denn das? Welcher Film war denn das, wo sie versucht haben, die Mondbasis der Chinesen zu zerstören, während die Chinesen ihre Mondbasis zerstört haben?
Space Force?
War das Space Force? Ja, genau, Space Force war das.
oder der For All Mankind waren die Russen. Das muss Space Force gewesen sein, ja.
Und das war eine sehr tragische Sache. Naja. Meine letzte Meldung für heute ist eine gute Nachricht für ein kleiner Gruß aus der Küche. Das ist meine letzte Meldung.
Mit Portulak.
Trüffel.
Oh.
Oh, das ist genau die Reaktion. Der eine meint es im Sinne von bah und der andere meint es im Sinne von oh,
ja,
ah.
Ja, ich stehe nicht so mega drauf, aber ist ganz okay.
Ich habe schon viel Geld für Trüffel ausgegeben.
Aber ich weiß auch nicht, ob ich schon mal echt einen Trüffel gegessen habe oder nur so komisches Trüffelaroma irgendwas.
Naja gut, das ist meistens aber auch aus, also ich wüsste nicht, dass das künstlich erzeugt wird. Also das ist meistens, also wenn du so Trüffelöl hast oder so, das ist dann aus der Trüffelverarbeitung. Also Trüffel, es gibt schwarze Trüffel und weiße Trüffel. Schwarze Trüffel sind in der Regel Zuchttrüffel. Es gibt auch welche, die aus der freien Natur kommen, die sind aber sehr, sehr teuer. Die meisten schwarzen Trüffel, die du essen kannst, sind Zuchttrüffel und da entsteht halt Bruch bei der Verarbeitung. Und dieser Bruch wird dann gerne mal in so Trüffelsalz gemischt oder irgendwas. Und weil das halt so intensives Aroma hat, brauchst du nur sehr, sehr wenig, um sehr viel Salz zum Beispiel zu aromatisieren. Viel besser, also viel schmackhafter als schwarzer Trüffel ist weißer Trüffel. Und der ist relativ schwer zu finden und ist vor allen Dingen nicht in Plantagen anbaubar. Was dazu führt, dass so ein Kilo weißer Trüffel, wenn du Glück hast, kriegst du für 5000 Euro.
Okay.
Ja, also allerdings ist ein Kilo weißer Trüffel ist auch sehr, sehr viel. Also so eine kleine Knolle, was man sich dann normalerweise holt, das sind dann immer noch ein paar hundert Euro. Aber
ich weiß ja nicht, welche Mengen. Also man nimmt jetzt nicht so ein Kilo Trüffel über mit Käse oder irgendwas.
Nein. Also ich würde sagen, also wenn ich Spaghetti mit Trüffeln machen würde, also so eine Parmesan-Trüffel-Anordnung, würde ich wahrscheinlich für so einen Pfund Nudeln, keine Ahnung. 5 Gramm Trüffel oder so, also sehr wenig. Du hobelst den sehr, sehr fein und wenn er sich dann erwärmt, gibt er sehr viel vom Aroma ab. Also da braucht man gar nicht so viel von. Jetzt ist es allerdings französischen WissenschaftlerInnen gelungen, weiße Trüffel zu züchten und zwar eher per Zufall. Sie wissen halt, wie man schwarze Trüffel züchtet. Also da werden dann Bäume mit dem Pilz geimpft und dann wächst das da. Das haben sie auch ausprobiert mit weißen Trüffeln, hat aber nie funktioniert. Und kürzlich haben sie an ein paar Bäumen, die sie geimpft hatten, trotzdem weiße Trüffel gefunden und haben jetzt nachgeguckt, Moment mal, wie ist denn hier die Bodenzusammensetzung, dass jetzt auf diesen Bäumen die Trüffelzucht gelingt, während sie auf anderen Bäumen gescheitert ist. Und das wollen sie jetzt weiter ausbauen. Also es gibt eine sehr hohe Chance für alle Trüffelliebhaber, dass wir vielleicht dann irgendwie in wenigen Jahren weiße Trüffel eben auch aus dem Plantagenanbau bekommen.
Ja, wunderbar, dann machen wir im nächsten Podcast-Treffen in Berlin.
Genau.
Portulak-Spaghetti mit Trüffel.
Portulak-Spaghetti mit Parmesan und Trüffel. Ach nee, du bist vegan.
Portulak kannst du Pesto machen draus.
Ja, aber das machst du doch. Du machst doch keine Pesto zum Trüffel. Also du machst, das macht man nicht.
Warum also, nicht?
Das sind zwei intensive Geschmäcker, die kollidieren. Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, wir machen Portulak-Trüffel-Pesto.
Dann frag doch deine Kochbekanntschaft, die soll uns dann ein Rezept ausbasteln.
Ansonsten gibt's ja das eine tolle Trüffelrezept. Du nimmst ein Parmesanrad, also einen ganzen Käse, schneidest den längs oben auf, ja, hüllst den ein bisschen aus, also dass du so eine Kuhle in diesem Käse hast. Mhm. Und dann kochst du Spaghetti, schüttest in diese Kuhle im Käse Alkohol und zündest den an, dass der Käse sich verflüssigt, zumindest so ein paar Millimeter sich verflüssigen. Die fertigen Spaghetti schüttest du da rein und rührst die halt so lange durch diesen sich verflüssigt habenden Käse, bis jede einzelne Nudel praktisch mit einer Parmesanschicht bedeckt ist. Das kommt auf den Teller und da hobelst du dann frisch Trüffel drüber. Ganz okay. Tolles Gericht.
Ja, klingt doch sehr leichtes Sommergericht.
Ein leichtes Sommergericht, genau. Fettuccine Alfredo, immer nur im Sommer. Wir machen ein bisschen Zitrönchen dran, damit es leichter ist.
Genau. Käse für Leib. Ja, ja gut, das können wir auch im Winter treffen. Aber machen wir Käsefondue mit Trüffel.
Käsefondue mit Trüffel, ja, kann man auch machen.
Ja, ich rede deswegen Quatsch, weil ich keine Themen mehr habe.
Ah ja, ich auch nicht. Dann beenden wir doch einfach die Sendung, bevor das hier noch peinlicher wird für alle Beteiligten.
Wunderbar, machen wir das.
Die Hörerschaft sich, warum franzt das denn da hinten? Warum ist diese Sendung am Ende immer so struppig? Das können wir euch erklären, weil wir uns vorher nicht absprechen.
Genau.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.